So, bevor es jetzt gleich mit der neuen Folge losgeht, hier nochmal eine kleine Warnung vorab. Wir reden wieder sehr, sehr offen über Ghostbusters Legacy und spoilern dementsprechend sehr viel. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht im Kino gesehen habt, dann lasst die Folge ruhig aus. Das wird wahrscheinlich in Zukunft generell so sein, wenn wir halt den Film zum Thema haben oder irgendwas, was Filmbezug hat. Ich glaube, da sind unweigerlich Spoiler dabei, weil es uns auch sehr schwer fällt, da so drumrum zu reden. Aber nur noch mal als kleine Warnung, so, wir haben hier ein paar News auch dabei, wir machen noch mal ein bisschen Nachgespräch zum Film. Also, wenn ihr den noch sehen wollt und nicht gespoilert werden wollt, dann solltet ihr die Folge erstmal überspringen und ansonsten viel Spaß.
This is Ghostbusters Deutschland, Spectral Radio, der beste Podcast über Wankman, Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennt die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden, die News ausgraben über GhostbusterInnen. Jetzt haben wir endlich Ghostbusters Legacy gesehen und sind gespannt, wie's mit den Spenglers weitergeht. Shandor, Vigo und Gozer hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Hello again, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spectral Radio. Die Folge nach Legacy, sozusagen. Eine neue Zeitrechnung beginnt.
Krass, du hast ja wirklich direkt losgelegt.
Ja.
Damit habe ich nicht diesmal gerechnet. Das habe ich ja nicht kommen sehen. Entschuldige bitte. Was?
Nee, alles gut. Diesmal direkt beim ersten Versuch. Ich dachte mir, nachdem ich die letzten Male immer 3 Versuche oder so gebraucht habe, diesmal mache ich einen One-Take.
Ja, und was das für ein One-Take war. Ich bin hin und weg.
Danke.
Das ist keine Ironie. Ich meine das wirklich.
Findest du so?
Ja. Ja.
Okay. Dankeschön. Und der Mann, der am besten schneiden kann von allen, ist der Timo. Hi, Timo.
Warum ist eigentlich Slimer nicht in Legacy dabei? Das ist komisch, oder?
Das klären wir noch heute im Laufe der Sendung, ja. Das, mein Lieber, wird ein spannendes Thema. Wieder.
Der war doch schon bei dem Fanscreening dabei.
Ja. Ja, ich fand das krass, was der da gemacht hat. Da habe ich mich echt gewundert, ne? Aber ist anscheinend auch Ghostbusters-Fan.
Mein Lieber. Mein Lieber, ist Zeit für ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Und zwar, ich bin gestern fertig, war das gestern? Ich glaube gestern fertig geworden mit unserem letzten Podcast. Den habe ich mir sehr eingeteilt. Ja? Ich höre uns ja immer, weil das sind ziemlich geil. Und was war das für eine geile Sendung? Ernsthaft? Also, ich habe mein Ranting so immer so ein bisschen vorgespult, weil das konnte ich mir nicht anhören.
Ja.
Aber sonst gut.
Da habe ich von ein paar Leuten gehört, dass sie fanden, dass du da manchmal ein bisschen negativ warst. Aber
interessant, weil ich mir versprochen hatte, dass ich tatsächlich Feedback bekomme auf meine Kritik. Aber ich habe nirgendwo einen Kommentar gesehen oder dass mich jemand angeschrieben hätte oder irgendwas.
Ja, wahrscheinlich wollten die Leute nicht dir nicht zu nahe treten und so. Ich muss aber sagen, ich fand's nicht so schlimm. Also, weiß ich nicht. Mein Gefühl im Gespräch war eigentlich, dass das eigentlich eine gute Balance hatte. Und weiß nicht, wir müssen ja auch nicht immer alles über den Klee loben, was irgendwie mit Ghostbusters zu tun hat. Und wenn es ein neuer Film ist, der halt eben auch seine Macken hat, finde ich, kann man ja drüber reden. So. Und das ist ja halt auch immer eine Gefühlssache. Ne? Also gibt Sachen, die fand ich doof, die fandst du geil. Und es gibt Sachen, die fandst du doof, die fand ich geil. Das ist eben so.
Ja, aber wir sprechen ja auch zu den Ohren dort draußen. Und mich interessiert halt, wie der ein oder andere, die ein oder andere Dinge selbst wahrgenommen haben und vielleicht auch Meinungen teilen oder es anders sehen oder so. Das ist schon, bin ich immer neugierig. Ja, also ich sehe aus, als hätte ich einen Kragen. Guck mal, wie geil, als hätte ich so ein Hemd
ja,
an.
Ja, der Hammer. Wirklich, du siehst total schick gekleidet aus, obwohl du gar nicht schick gekleidet bist.
Überhaupt nicht. Aber
verrückt.
Ich sehe schon irgendwie jetzt hier in dem Videoscreen aus, als wäre ich jetzt gerade auf in so einer Business-Skype-Sitzung.
Und das sind genau die Momente im Podcast, wo ich es immer schade finde, dass wir keinen Livestream machen und die Leute es nicht sehen können.
Ja, das finde ich auch oft schade, aber manchmal denke ich mir auch, ach, das ist einfach so gemütlich. Also kann man nämlich aussehen, wie man aussieht.
Das stimmt, aber ich fände es trotzdem geil, wenn wir sowas mal irgendwann hinkriegen würden. Also vielleicht auch mit Leuten, die uns dann zugucken, live Reaktionen, Fragen stellen oder so. Vielleicht können wir mal so eine Fragerunde irgendwann machen. Dass die Leute uns einfach mal ganz offen Fragen stellen können. Wir haben das ja schon mal mit Folge 50 gemacht. Eigentlich könnten wir das ja mal wieder machen. So für Folge 150 oder so.
Ja. Entschuldigt.
Du machst den Sven hier, hör auf damit.
Mensch.
Hast du jetzt gesagt? Sven, der hat ja in den letzten Random-Movie-Folgen gern mal gegähnt nebenbei. Ich habe versucht, das
zu kaschieren.
Das hat leider nicht geklappt. Also.
Okay. Man
hat's gehört.
Gut. Ich bin müde und mache keinen Hehl draus. Ich bin einfach so, ihr kennt mich. Ich bestehe aus Müdigkeit.
Ich dachte, jetzt kommt gerade, ich bin auch nur aus Mensch.
Ja. Das stimmt. Ja, ich, weißt du, wir sind eigentlich nur so Fleischpuppen.
Ja. Da hat sie recht. Die gute Phoebe.
Ja, ich habe schon ein Gespenst gesehen. Aber es muss natürlich kein toter Mensch gewesen sein. Es könnte auch ein interdimensional Being gewesen sein. Das ist auch möglich, ich weiß nicht.
Ein interdimensional Being?
Das, ja. Okay. Als ich das als Kind gesehen habe, da bin ich nicht auf die Idee gekommen zu fragen. Ich hatte einfach Angst. Und diese Geschichte könnt ihr nachhören in der Folge. Der Danny hat immer alle Folgen sofort parat.
Was weiß ich denn?
Es ging in der Folge um Paranormales an sich. Und
ach so, ja, das, warte mal. Das
Siehste?
War, glaube ich, noch eine unserer frühen Folgen.
Fünf.
Und zwar, vier, das müsste Folge drei, 20 gewesen
seht
sein.
Seht ihr?
Tobin Spirit Guide Paranormale Phänomene haben wir die Folge genannt.
Das ist Folge 20 gewesen, frühe Folge.
Ja.
Ey, das kommt mir gar nicht so vor, als wäre das so früh. Mhm. Ich hätte jetzt in den 60er-Bereich getippt.
Nee, das war sehr, sehr früh, dass wir darüber gesprochen haben.
Lustig. Da hat der eine oder andere schon gedacht, denen geht das Thema aus. Oder die Themen gehen denen aus.
Ja, ich glaube, das denken die Leute inzwischen auch. Aber ich fand's schön, es haben ja so ein paar Leute geschrieben, so, ja, ich glaube, von zwei Leuten habe ich es irgendwie gelesen, so, ist ja ein paar, die gesagt haben, so, ja, irgendwie, hoffentlich macht ihr nach dem neuen Film noch weiter mit dem Podcast. Ich denke mir so, Jan, also es ist lieb von euch, freut uns, dass ihr an unserem Podcast so hängt, aber natürlich machen wir weiter. Ich meine, jetzt mit dem neuen Film tun sich ja neue Themen auf, die ja noch zu denen kommen, die wir ohnehin noch offen haben. Wir haben ja noch so viel Zeug, was wir noch besprechen müssen so oder wollen. Und da kommt halt der Kram vom neuen Film auch noch oben drauf. Also
Leute, ich muss ja noch wissen, wie White Earp besiegt wird, bevor ich hier aufhöre.
Ja, wir müssen noch Bücher zu Ende lesen. Beziehungsweise dann nochmal von vorn lesen vielleicht, weil es so gut ankam bei den Leuten, wer weiß.
Ja, exakt. Wir lesen dasselbe Buch nochmal, aber diesmal rückwärts.
Ja.
Und gucken mal, ob wir irgendwelche satanischen Botschaften darin entdecken.
Genau. Wollen wir heute mal so ein bisschen die Struktur vom Podcast mal aufbrechen und die News danach besprechen?
Okay.
Und erstmal so ein bisschen Nachgespräch zu Legacy führen?
Okay, ich bin voll bei dir.
Okay, sehr gut. Also ich habe ja nicht, glaube ich, nicht mehr so viel Neues noch mit einzubringen, weil ich jetzt den Film zwischendurch nicht noch mal gesehen habe. Bei mir ist es jetzt bei dreimal gucken geblieben. Wird wahrscheinlich auch, wenn nicht noch irgendwo eine OV bei mir in der Nähe läuft, so bleiben, leider. Aber du hast den jetzt in der OV gesehen.
Warum verachtest du Ghostbusters?
Hä?
Ich habe ihn jetzt dreimal
gesehen. Moment mal. Ich fand die Schlussszene toll. Ich habe auch beim ersten Mal geweint, ja.
Oh. Okay.
Boom.
Der Mann hat geweint. Totschlagargument. Ja. Okay. Ich habe auch geweint, weil um mich rum alle geweint haben und ich konnte nicht weinen. Das hat mich traurig gemacht. Ich musste weinen.
Ja, nein. Also.
Aber ich habe ja jetzt genauso oft geweint. Also ich habe ja jetzt dreimal auch geweint. Tatsächlich, auch beim letzten Mal. Ja, ich habe vorgestern die OV gesehen vom Film. Mit Hanna. Hi, Grüße Hanna, liebe Grüße. Wie geht's
Grüße.
Dir?
Grüße. Die hört das wahrscheinlich sowieso nicht, oder?
Doch, die ist größter Fan von unserem Podcast.
Ja.
Sie ist der Meinung, so ab Folge 46 ging's richtig los.
Da startet die Show voll durch, ja.
Ja.
Geil. Ich hab mich übrigens so ein bisschen gefragt, was ist das, was Podcast Phoebe in die Hand gibt? Soll es ein USB-Stick sein? Oder?
Wann gibt er ihr denn was in die Hand?
Naja, als er von seinem Podcast erzählt und sie sagt, ja, sie hört sich das irgendwie mal an, glaube ich, oder so, und dann gibt ihr doch irgendwas in die Hand. Das sieht irgendwie aus irgend so eine türkisfarbene Figur oder irgendeine bunte Figur halt. Und das, ich dachte im ersten Mal, ist das nur so ein komischer designter USB-Stick oder was soll das sein?
Das weiß ich. Ich habe den auch nur viermal gesehen. Wo soll ich das wissen? Habe ich den viermal gesehen oder habe ich den dreimal gesehen?
Viermal.
Nee, viermal. Ja, tatsächlich, viermal, ja. Viermal. Beim nächsten Mal. Einmal Autokino will ich noch. Und einmal mein klassisches Kino will ich noch. Aber ich habe jetzt auch erstmal Zeit. Ich habe mir auf jeden Fall die OV angeguckt. Und weil ich wissen wollte, wie viel mir bisher so entgangen ist. Weil es gibt ja immer so Sachen, die man nicht so schön übersetzen kann. Oder ich finde halt auch die Originalversion der alten Filme deutlich besser als die deutschen Versionen. Mhm. Die deutschen schon gut sind, aber die Originalversionen sind witziger. Und dann habe ich festgestellt, es gibt gar nicht so viel, was uns entgangen ist. Die synchronisierte Fassung ist tatsächlich so gut, wie wir es letztes Mal auch überhaupt nicht behaupten konnten oder beurteilen konnten, aber trotzdem getan haben. Weil wir den Eindruck hatten. Also es ist wirklich sehr schön. Also die so ein paar Gags gab's natürlich, die entgangen sind zum Beispiel, was mir noch eingefallen ist, ich habe dir, glaube ich, schon ein paar erzählt, aber als die in die Stadt reinfahren und die sitzen im Auto und Trevor sagt auch, das ist scheiße, hier ist überhaupt kein Empfang. Und da sagt er im Original not a single bar.
Ach so,
und sie sagt, oh, I hope they have a bar. Das ist natürlich ein Wortspiel. Es ist schlecht drüber zu retten gewesen. Ich weiß gar nicht, was sie genau im Deutschen draus gemacht haben.
Ja, er sagte irgendwie, hoffentlich haben die hier lokales Netz oder sowas. Und sie sagte irgendwie, ja, ich hoffe doch, dass es hier ein Lokal gibt.
Ja, das funktioniert nicht ganz so gut.
Aber sie hätten es, glaube ich, auch sonst. Also, man muss ja auch immer sagen, manche Sachen kannst du einfach nicht übersetzen.
Kannst du nicht.
Und
kannst du nicht.
Ich finde es immer schön, wenn sie dann wenigstens versuchen, irgendwie eine Entsprechung zu finden und so. Und ich finde, ja, das ist natürlich ein bisschen holperig, aber ich habe auch schon echt schlechtere Übersetzungen gesehen, gehört. Also,
das ist ja
schon okay.
Das ist schon in Ordnung. Aber es ist halt trotzdem im Original schöner. Ja, sie will ins Lokal gehen, weil die isst einfach gerne Schnitzel. Was mir aufgefallen ist, irgendwann blättert Podcast im Tobin Spirit Guide und im Deutschen sagt der Torwächter und Schlüsselmeister müssen die Form einer Bestie annehmen.
Ja.
Und das ist im Englischen in der Mehrzahl. The Form of Beasts.
Okay. Da haben sie im Deutschen ein bisschen geschlammt.
Ja. Und dann habe ich dir noch eine ganze Menge erzählt, aber ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, was. Ja, also was mir ganz wichtig war, ist die, wo ich ja auch letztes Mal drüber ein bisschen hergezogen habe, war diese das Verwürfnis der.
Wir spoilern gerade auch ein bisschen, ne?
Leute, das ist. Also wir gehen davon aus, dass ihr den Film gesehen habt, sonst bringt das jetzt nichts, uns darüber zu unterhalten. Das ist Blödsinn.
Ja,
genau. Also Spoiler-Alarm die ganze Show über.
Ja, also dann, am besten, also wenn man den Film halt noch nicht gesehen hat, am besten lasst ihr die Folgen, die jetzt echt den Film zum Thema haben, weg, so, weil es bringt gerade nichts. Ne?
Ja.
Wir reden jetzt drüber, so, Punkt, Spoilerwarnung.
Was ich letztens mal gesagt habe, dieses Zerwürfnis, das hat für mich nicht so funktioniert und das hat für mich jetzt deutlich besser funktioniert. Und da sieht man, was ein Satz machen kann. Und zwar am Ende, als Ray zu Egon sagt, es tut mir so leid, dass ich dir nicht geglaubt habe.
Ja.
Und das ist ja ganz gut gemacht und Egger hat das ja gut gemacht, der deutsche Sprecher, aber Dan Aykroyd war wirklich so in dem Moment nah am Wasser gebaut und fast am Heulen und voller Reue und so. Und in Kombination mit dem Gesichtsausdruck, wo ich dann zuerst mal drauf geachtet habe, funktioniert das so gut. Also in dem Moment wird ihm bewusst, was ich ihm in der letzten Folge vorgeworfen habe. Mhm. Und das funktioniert natürlich dann ganz anders. Also von daher, die Szene ist ein Stück weit wieder rehabilitiert. Und das war schön. Was habe ich denn noch? Kannst du dich noch erinnern, was ich noch gesagt hatte?
Du hattest auch noch gesagt, die Szene mit der Grube, als Trevor und Lucky und so weiter auf dem Berg sind, ne?
Ja.
Mit der Grube, mit der Stimme.
Genau. Ich, ne? Also genau, kommt ja aus dieser Grube dieses Goza. Und das hat sich immer im Deutschen ein bisschen doof angehört, wie so eine Kopie von diesem Zool, aber eine uncoole Kopie. Und
ja. So, das klingt halt unfreiwillig komisch.
Fand ja, das ich klingt irgendwie nicht so cool halt einfach. Und das klang halt schön und gut und dem Großer entsprechend. Aber generell die ganzen Monster-Stimmen waren schön. Ich frage mich, warum man sowas wie Gosa überhaupt übersetzt. Also es ist ja kein anderes Wort im Deutschen.
Verstehe ich auch nicht, was das soll. Aber hat mancher eigentlich eine andere Stimme dann? Oder klingt der anders in der OV? Oder haben sie den im Prinzip so gelassen? Weil das ist ja auch nur Kauderwelsch eigentlich. Das
ist actual bayerisch im Original. Tatsächlich.
Der Pumuckl. Und das war ich ja noch Brezen.
Ja, das ist das, was das wieder. Hey, Iderer.
Oh, die Brezel, ne? Ich muss da immer an unsere Rückfahrt aus Nürnberg denken.
Die uns das Leben gerettet haben. Stimmt. Also mir zumindest. Weiß nicht, wie es dir ging.
Das haben wir spannenderweise nicht in unserer Roadtrip-Episode letztes Mal erzählt, ne? Die Rückreise.
Nee. Das ist aber auch wirklich, mein Hirn hat das komplett verdrängt.
Ja, meins auch.
Leute, irgendwie. Deutschland, drittes Weltland, wenn man nachts unterwegs ist und man will einfach nur was essen auf der Autobahn. Das ist so schlimm. An wie viel Raststätten habe ich gehalten? 5?
Ja.
Es waren bestimmt 5 Raststätten.
Es waren fünf, ich habe gezählt.
Und dann waren die entweder zu oder man kam nicht dran, weil da eine Baustelle war oder es gab nichts zu essen und dann irgendwann haben wir uns da die letzten Brezeln geholt.
Und ich weiß noch, wie wir uns gefreut haben, einfach über diese verkackten Brezeln, weißt du? Wie sehr kann man sich über Brezeln freuen?
Die haben nicht mal gut geschmeckt, ehrlich gesagt.
Also, die waren okay so, aber.
Ja, natürlich, in dem Sinn, dass es Lebensmittel war, aber.
Also man konnte es essen, ohne zu sterben. Das war schon okay.
Es war okay. Ja, ich habe mir 2 Brezeln geholt und eine Rittersport. Das war für mich Königsklasse in dem Moment. Ja. Egal. Naja, auf jeden Fall, Synchro ist schon toll, ist schon top. Original ist ein bisschen besser, aber jetzt nicht so, dass man jetzt das Gefühl haben muss, dass einem allzu viel entgeht. Es wirkt halt alles ein bisschen authentischer, aber das ist ja auch in der Natur der Sache.
Ja, klar, das ist ja. Aber ich finde das spannend. Es gibt halt bei den alten Filmen, bei den alten Ghostbusters-Filmen für mich auch viele Sachen, die funktionieren halt im Original viel besser, so, weil authentischer oder der Gag vielleicht teilweise besser ist. Aber gibt auch ganz viele Sachen, die mir im Deutschen besser gefallen. Also beim zweiten speziell halt die Synchronstimme von Janosch und was er da sagt, also das mit dem Fussel, weißes Fussel, na, das hast du ja im Original nicht, da sagt er, oh, just a little white thing. Und das ist nicht mal annähernd so lustig wie nur ein Fussel, weißes Fussel. Das sind halt so Stellen, deswegen gucke ich halt die deutschen Synchros auch so wahnsinnig gern und oft auch ein bisschen lieber als den O-Ton. Ne?
Das war die einzige Stelle, die jetzt besser war im Deutschen war und dann waren sie ganz schön in Rammellaune.
Was sagt er denn im Original?
Ich weiß es nicht mehr genau, aber es ist nicht so bam.
Sagt er, also er sagt nicht direkt irgendwie, you were kind of horny oder so?
Nee, nicht sowas. Also schon irgendwie sowas, aber er benutzt irgendwie so einen Kiddie-Ausdruck. Irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie nicht so ganz so. Ist schon witzig. Keine Ahnung. Und dann weiß ich noch, dass sie unten, als sie da in diesem Tempel runtergefahren sind, da sagt ja Phoebe, Egon hat alles für uns geopfert und er hat uns geopfert und so. Und Podcast sagt irgendwas im Deutschen.
Echt Mist.
Und im Englischen sagt er Bummer. Und zwar so Valentine's Day, Bummer. mäßig. Also das ist ein Bill Murray-Zitat, auch genau mit der Betonung, aber das geht natürlich flöten. Ja, er hätte dann mit derselben Betonung Prost Mahlzeit sagen
ja,
müssen.
Ja, hätte null gepasst. Also da kann ich verstehen, dass sie das nicht aufgegriffen haben.
Ja. Aber mir ist noch einiges aufgefallen, also so Ghostbusters 2 Spiegeleien, wo mir bewusst geworden, Jason hat ja auch gesagt, Ghostbusters 2 ist schon ziemlich vertreten, aber die Leute achten da nicht so drauf, weil alle auf Vigo warten oder auf das ja, Ghostbusters 2 Logo. Aber es ist schon, wir haben ja letztens mal in einem Gespräch schon festgestellt, als sie da vor dem Berg stehen, das spiegelt so ein bisschen die Szene, wo die da aus dem Kanal kommen und vor dem Museum stehen.
Es fließt alles direkt auf dieses Gebäude zu.
Auf dieses Gebäude zu. Ich war gestern schon mal hier. Und auch das Finale, als die Alten dann kommen und Gozer schießt sie so weg und die landen auf dem Boden und dann fängt an, Bill Murray in Gozer zu dissen. Das ist genau eins zu eins spiegelt das, wie er mit Vigo umgeht.
Ja.
In Ghostbusters 2, wo sie auch so wegfliegen. Das ist gute Tradition, dass die erstmal weggeballert werden.
Aber das ist mir auch beim ersten Mal gucken schon so in den Kopf gekommen. Da dachte ich auch so, irgendwie hat das echt Parallelen zu dieser Endkampfszene mit Vigo.
Mhm.
Und generell hat ja auch der Yes Have Some Podcast nochmal bestätigt, dass das Gigameter in der Einszene zu sehen ist. Da hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal, oder hatten wir privat drüber geredet?
Privat.
Ich weiß es nicht mehr. Da hatte ich ja gesagt, dass man das ja angeblich sehen soll in der Szene, in der Phoebe das Pack repariert und halt Egon fragt, also den Geist halt fragt, so, wie hast du es geschafft, so ein kleines Zyklotron zu bauen? Und er dann halt mit dieser Lampe auf seine ganzen Diplome und Auszeichnungen leuchtet. Und da drunter ist ja so eine Werkbank oder so ein Tisch. Und da liegt das drauf. Ich habe es bei dreimal gucken nicht bemerkt. Aber die haben es halt bestätigt. Und Jason hat es halt auch bestätigt, dass es da liegt. Also insofern, ja, also Rays Buchladen ist vorhanden. Also was braucht es denn noch mehr? Ich verstehe es halt immer nicht, warum man den Film jetzt, wenn das Also es ist ja so, dass es hier um Ereignisse im ersten Film geht. Ja, es geht ja um eine Gefahr aus dem ersten Film. Welchen Sinn hätte es denn gemacht, da jetzt irgendwie irgendeiner Figur in den Mund zu legen? Ach ja, übrigens, da gab es ja auch noch 89 gab es ja noch so ein Ereignis in New York. Da gab es so einen bösen Zauberer und so einen Schleimfluss unter der Stadt. Und irgendwer hätte gesagt, ja, stimmt. Aber ne, warum so?
Ja, ich finde auch, dass sie es ein bisschen so dargestellt hätten, als hätten die damals einmal so die Welt gerettet. Aber ich weiß auch, warum das gemacht wird und ich werf dem Film das nicht vor.
Was ich ja ein bisschen, wo ich ja so ein bisschen Panik in den Augen bekommen habe, ist, als irgendjemand geschrieben hat, so ja, weil Jason ja meinte, in einem Gespräch, als er, ich weiß nicht mehr, in welchem Interview das war, da wurde er ja gefragt, so, warum jetzt der Ecto 1A wieder der Ecto 1 ist und warum der halt wieder so aussieht wie im ersten Film und so. Und da meinte er halt, also zum einen, der sieht ja nicht aus wie im ersten, weil die Leiter ist ja wegen des Schießsitzes auf der anderen Seite. Das fand ich auch gut, die Reaktion. Und ist halt Rost dran, das stimmt. Aber er meinte halt, da kann er noch nicht viel zu sagen, weil das ein Plot-Detail ist oder eine Sache, die in Zukunft fürs Sequels nochmal eine Rolle spielen wird. So. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob er das einfach mit der Aussage nur beiseite gedrängt hat oder ob es da wirklich konkrete Ideen gibt. So. Ja. Aber das war so ein Moment, wo ich so dachte, ey, ich hoffe wirklich, die machen jetzt nicht mit der Fortsetzung zu Legacy das Gleiche nochmal mit dem zweiten Ghostbusters-Film, dass sie nochmal den referenzieren komplett und dann nochmal Vigo und den Mood-Slime reinholen und so. Weil da wäre echt so ein Punkt, wo ich sagen würde, ey Leute, also kreativ ist das echt bankrott gerade, ne? Weil hier in Legacy macht das alles noch irgendwie Sinn. Da ist es schön, diese Geschichte eingewoben, so. Ist aber auch schon echt drüber jetzt so, ne? Thema Shandor und Gozer und so, ne? Und
ja, ich will nichts mehr von früher. Das haben wir doch.
Ja,
wenn ich Vigo sehen will, dann gucke ich mir den zweiten Teil an.
Ja, ich wäre auch jetzt echt mal dafür, dass es jetzt mal komplett Neues gibt und weiß ich jetzt noch mal. Ich weiß nicht, mit dem Schleimfluss, da denk ich mir so, das ist ein Ding, das könnte man immer noch mal irgendwann wieder reinholen, weil das eigentlich ein zeitloses Ding ist. So gerade heute, finde ich, ist das wieder ein gutes Thema. Das könnte man vielleicht irgendwie mal irgendwann einbauen. Aber wenn man das jetzt schon in einem Sequel machen würde und dann noch Vigo wieder aufleben lassen würde und so, weiß ich nicht. Ich glaube, da wäre ich irgendwann raus.
Ja, was viele nicht wissen ist, Vigo ist eigentlich Shandas Schwester, seine Mutter. Und deswegen will er sich natürlich an Gosa rächen, mit einem Rächen. Und wow. Beschwört dann Gosa wieder herauf, um sich mit ihm Death zu battlen.
Death zu battlen?
Ja, total. Das Geil. Ist ein Spin-off-Film, der dabei rumkommt, weil es die Ghostbusters überhaupt nicht braucht. Das ist einfach Vigo versus Gosa. Als Knetgummi-Figuren.
Ich bin froh, dass der neue Film so rund geworden ist und so gut geworden ist, wie er jetzt ist. Ich merke immer wieder, das sind so Sachen, wenn man das so auf dem Papier liest oder hört, wäre das für mich halt echt ein K.O.-Kriterium gewesen. Ne? Also, weiß nicht, ja, wenn ich die Story so, wie sie ist, halt echt auf dem Papier im Detail vorher gesehen hätte, ich weiß nicht, ob ich da mit einem guten Gefühl ins Kino gegangen wäre. Aber im Film funktioniert das überraschend gut.
Ja, du hast ja den Plot noch nicht zu Ende gehört. Dann kommt nämlich Phoebe und stellt fest, ihre längst verstorbene Oma ist Tracy der Affe. Und er hat diese Wrestling-Area eigentlich nur als große Falle gebaut, um Vigo und Gosa parallel einzufangen, wenn die sich das betteln.
Das ist so dumm. Das ist einfach so dumm komplett. Ach du Scheiße.
Nein, wir wissen ja natürlich, die Oma von Phoebe ist der Toaster aus Ghostbusters 2, in dem Schleim ist.
Ich find's aber auch so spannend gerade, dass so, wenn du so jetzt so Fantheorien siehst und so weiter zu wie du grinst, Alter. Das ist so gruselig gerade.
Ich freue mich auf den Film.
Ich bin froh, dass die Leute es nicht sehen müssen. Die hätten jetzt Angst und würden abschalten. Aber wenn man sich so Fanspekulationen, Fantheorien auch im GB-Fans-Forum und sowas anguckt oder Fangruppen und so. Und man sich denkt so, warum müssen denn eigentlich alle Fragen beantwortet werden? So, ne? Jetzt so, ja, und das müsste man das jetzt so in den Sequels und Serien ausbauen, so wer die Großmutter ist und die Geschichte erzählen und die Geschichte wie der Ecto 1 vom Ecto 1a wieder zurückgebaut ist, das muss man doch alles erzählen. Ich denke mir so, ey, hat man sonst. Warum wollt ihr langweilige Geschichten hören? Warum?
Oder ja, sehen? Aber das ist, weiß ich nicht, so verschiedene Gewichtungen. Also der Ecto 1 ist mir scheißegal. Den nehme ich einfach hin. Aber ich würde schon gern wissen, wie das irgendwie hinhauen soll mit den alten Filmen. Dass offensichtlich Kelly ja schon als kleines Kind existiert hat. Und zu dem Zeitpunkt muss ja Igor noch bei seiner Familie gewesen sein. Denn er ist ja noch nicht nach Oklahoma. Also er war ja noch irgendwie. Und sie muss es ja irgendwie mitbekommen haben, dass er die Welt gerettet hat, weil sie ja auf den Bildern so um die 5, 6 Jahre alt ist. Und gleichzeitig hat im ersten Film eine Romanze stattgefunden, eine einseitige von Janines Seite, aber er hat auch nie gesagt, ja, übrigens meine Freundin oder Frau und ich habe ein Kind, was ja, man, glaube ich, dann sagen würde. Und
nicht zwingend, ich glaube, dass er einfach auch ein Typ ist, der das gar nicht geschnallt hat, was sie von ihm möchte, also, ich weiß nicht. Also
Idiot.
Spengler. Nein, aber man muss ja nicht dumm sein, nur weil man vielleicht nicht empfänglich für so zwischenmenschliche Gefühle ist oder das halt nicht direkt so Signale erkennt, so, weiß ich nicht. Oder ja. nicht direkt sagt, ja, du übrigens verpiss dich, ich habe übrigens eine Frau und ein Kind und hau ab. Außerdem konnte er das ja nicht sagen, weil das war ja, als sie den ersten Film gedreht haben, noch nicht in den Köpfen der Macher drin. Also
dafür lächelt er zu sehr und alles. Und ich weiß, und die arbeiten ja auch schon, am Ende kommt sie an und umarmt ihn und so, und er lächelt dann auch, und sie ist dann, zu dem Zeitpunkt müssen die schon monatelang zusammenarbeiten. Das ja, ist so ein bisschen.
Vielleicht hat er ja auch einfach kein Verhältnis zu der Mutter von Kelly gehabt irgendwie. Vielleicht haben die halt ein Kind zusammen gehabt, aber waren halt kein Paar.
Ja, und das ja würde ich gern wissen.
Also, weiß ich nicht. Gern
wissen. Es macht noch so einen Faden bei, also ich weiß nicht, so ein Geschmäckle von nicht zu Ende gedacht.
Na, das sind eher so Sachen, wo ich merke, also für den Film jetzt ist es einfach null wichtig, finde ich. Und das wären halt Sachen, wenn das irgendwie sinnvoll in der Story Verwendung finden könnte, diese Geschichte, und die wichtig wäre für den Plot, dann gerne. Aber so kann das von mir aus auch Spin-off-Comic oder was auch immer sein oder Fanfiction, weil es ist einfach nicht wichtig.
Mir ist das egal, in welcher Form. Das muss jetzt nicht in dem Film erklärt werden, aber ich möchte, dass mir, ich würde mir wünschen, dass mir jemand, der kreativ involviert war, erklärt, was es damit auf sich hat.
Ja. Ich finde es immer schön, wenn auch so Sachen offen bleiben und man sich da selber so ein bisschen Gedanken drüber machen kann.
Er hat sie ja im Stich gelassen, als er nach Oklahoma ist. Das wird ja so dargestellt. Das heißt, vorher hat er sie nicht im Stich gelassen, sondern er hat sich gekümmert. Aber er hat da Ewigkeiten mit den anderen Jungs in der Feuerwache gewohnt. Hä? Das funktioniert nicht.
Wissen wir denn, ob er wirklich da gewohnt hat? Ich meine, es gibt ja die Szene in der Montage, wo man sie alle in den Betten pennen sieht. Aber das kann ja auch sein, dass er nicht immer da gepennt hat, sondern dass er auch so ein bisschen gependelt hat. So, ne? Es geht ja auch. Gibt ja auch Leute, die zum Beispiel an einem Wochenende nur irgendwie zu Hause sind oder sowas.
Ne? Ja, also, aber jetzt muss ich es mir halt als Fan zurechtdenken. Und ich hätte mir gewünscht, dass das nicht so ist. Das ist für mich eine andere Gewichtung, als wieso der Ektor 1, wie der Ektor 1 aussieht, oder nicht?
Ja, aber das ist anscheinend für die Leute relevanter, und das finde ich irgendwie komisch. So.
Das finde ich auch komisch, ja.
Weiß ich nicht. Das habe ich öfter gelesen, als halt die Frage nach der Mutter von Kelly. Und das finde ich lustig. Oder auch irgendwie ein bisschen seltsam, so, dass es wichtiger ist, warum jetzt der Wagen so aussieht, wie er aussieht, als halt irgendwie so die Familiengeschichten von Figuren, die man liebt, gern hat, keine Ahnung.
Ja
aber das wäre jetzt auch nichts, was ich jetzt unbedingt in einem Film irgendwie gezeigt kriegen müsste, sondern das könnte man sich echt gut für einen Spin-off oder ich denke mir halt immer so, wenn es jetzt ein Film ist, der muss sich halt echt aufs Wesentliche fokussieren, weil wenn du da noch so viele Nebensachen reinbringst, da kannst du dich echt schnell verzetteln, so, und gerade bei Ghostbusters ist es, finde ich, immer wichtig, eine straffe Geschichte zu haben. Und wenn du da noch Nebenstränge hast, wie eben das mit der Mutter und so weiter, das muss halt gut in den Plot passen, so. Und also ein Szenario, wo ich mir das vorstellen könnte, wo man das gut auserzählen kann, wäre entweder in Comicform, in Romanform, so eine Romanserie zu Ghostbusters, was so die Zwischenzeit zwischen den Filmen erzählt, fände ich übrigens total spannend, weil das wahnsinnig viel Raum hergibt. Gerade so eben auch die Erzählung von Egon Spengler, so, weiß nicht, so in Tagebuchform oder sowas als Roman könnte ich mir auch extrem gut vorstellen, sowas in der Richtung halt, ne? So, was hat er so erlebt und wie war die Zeit da und sowas, ne? Als er nach Somerville gegangen ist und davor mit dem Zerwürfnis. Oder halt in Serienform, als Serie auf Netflix oder sonst wo. Das wären so die einzigen Sachen, wo ich fände, dass man es da gut erzählen könnte.
Ja, das ist für mich der einzige Punkt. Mir wird schon reichen, wenn ich ein Statement irgendwo lesen könnte. Das muss gar nicht anders aufgearbeitet sein, aber wirklich, wo man sich dann denkt, okay, ich verstehe, und nicht, okay, du machst es dir jetzt einfach, indem du einfach nur sagst, ja, wir haben einfach nichts davon gehört bisher, weil dann stellen sich zu viele neue Fragen. Aber ich brauch's jetzt nicht aufgekocht in irgendeinem Film oder Serie, nee. Oder so viel Mühe müssen sie sich gar nicht machen.
Ja. Keine Ahnung, also ich muss sagen, mir ist das nicht wichtig, weil die Mutter wird dann ja wahrscheinlich, also wenn es jetzt wie ja so viele immer noch spekulieren, ja, aber dann wird doch Janine die Mutter sein, so, nee.
Das geht ja auch gar nicht.
Das geht's nicht, und das wäre auch irgendwie, dann hätte sie seltsam reagiert, als sie Kelly in dem Haus sieht.
Es ist zeitlich ja unmöglich, wenn Kelly 1983 schon ein kleines Mädchen war, und dann kann Egon hat Janine 1983 oder 84 kennengelernt, das geht nicht.
Ja, aber so weit denken manche Leute anscheinend nicht, wenn ich manche Fan-Theorien angucke.
Ich glaube ja, dass Paul Rudd Oscar ist.
Oh Gott, hör auf, ey. Das ist auch mal so ein Ding, so, ja, aber im nächsten Film, da könnte man dann doch Oscar zeigen, und der könnte dann doch auch Ghostbuster werden. Ich denke mir die ganze Zeit so, ey, ist doch scheißegal, wirklich. Es gibt so Figuren, die sind sowas von egal, einfach für neue Geschichten, so, weiß ich nicht.
Ich habe ein Video gesehen von IGN, wo Reitman Fanfragen oder auf Kommentare im Internet eingegangen ist.
Ja.
Und hat auch einer geschrieben, ja, wenn Oscar keine gewichtige Rolle übernimmt und seine Geschichte nicht weiter erzählen will, dann ist das für mich eine große Enttäuschung, tralalala. Hat so vorgelesen, hat gesagt, ja, hat halt so jeder so seine Lieblings-Ghostbuster und seine Lieblingspräferenzen und meine waren halt auf der Spengler-Familie. Und
das ja, zu Recht. Also
schön damit umgegangen.
Zu Recht. Aber ich muss echt sagen, ich finde das so toll, was Jason daraus gemacht hat. Also, dass man inzwischen jetzt wirklich so eine Lore dazu gewonnen hat und irgendwie bei, also ich finde, Egon Spengler ist durch den neuen Film viel nahbarer geworden und irgendwie ist man noch näher an ihm dran, so. Und man sieht, finde ich, auch den ersten Film mit neuen Augen, so, weil man halt diesen Charakter sieht und weiß, hey, guck mal, das ist ein Vater und weiß nicht. Das gibt dem so viel mehr Gewicht mit. Ich finde das toll. Ich mag das und ich finde das schön. Und das schaffen nicht viele Filme, die jetzt, sag ich mal, so ein altes Franchise fortsetzen oder so, dass die halt sogar noch dem alten Werk noch eine Ebene dazugeben, obwohl das Werk an sich schon rund war. Das finde ich halt bewundernswert. Also ich finde, Ghostbusters 1 funktioniert für mich noch schöner, noch besser, was ich nie gedacht hätte, durch diesen neuen Film, genauso wie der neue Film, einfach durch diesen Background vom ersten Film so gut funktioniert und so viel mehr hergibt und so. Ich find's toll. Also das ist einfach echt richtig gut gelungen mit diesen Callbacks und so. Das wirkt nie reingedrängt, sondern das ist wirklich gut ausgearbeitet und schön erzählt.
Gut.
Ja, gut, ich kann natürlich auch mit mir selber reden.
Jetzt. Nein, also, nein. Ich sage nur gut.
Okay.
Es ist gut. Ich habe mir überlegt, was ich noch... Kann ich vielleicht mal kurz abweichen und mich beschweren darüber, dass ich nirgendwo mehr diese Pappbecher mit den Marshmallow-Männern oben drauf gesehen habe, diese Trinkbecher im Kino, die will ich unbedingt haben.
Ja, das nervt mich auch. Ich habe auch in jedem Kino geguckt und niemand hatte diese Becher. Außer halt in Münster.
Aber da hast du dir einen Becher abstauben können.
In Münster, ja.
Ja, dann aber hast du einen. Das ja ist doch alles nur, gut.
Weil ich da ja aktiv gefragt habe irgendwie. Sonst hätte man die Becher ja gar nicht bekommen. Die Leute vom Kino sind ja nicht dumm, ne? Und, die geben einem ja dann schön die normalen Billo-Becher mit.
Und ja, wo man könnte denen ja auch unterstellen, dass sie die Becher halt auch einfach bekommen, um die abzugeben. Also holen die damit. Ja. Also das sind ja nicht alles Fans, die diese Sachen selbst horten wollen für sich oder so.
Nee, das ich meine nur, dass sie ja daran verdienen, an diesen Bechern und den Deckeln, die dazukommen, weil die kosten ja halt mehr
du
als so ein normaler Becher.
Du bist sehr, sehr schlecht. Ich mach jetzt meine Kamera aus, denn du wirst gerade sehr... Kein Bock, dich zu verlieren.
Ja, ich habe es auch gerade bei dir gemerkt, dass da irgendwie es da ein bisschen gehakt hat beim Bild und so.
Okay. Ja, bevor wir uns jetzt verlieren, machen wir mal ohne Bild.
Genau, ja.
Sicherheitshalber.
Schönes, schönes Profilbild.
Kann ich auch in der Nase popeln, das ist in Ordnung.
Ja, mach mal. Kannst du ja auch in die Hose fassen, was du auch immer machen willst.
Das nein, das mache ich nicht.
Mir ist
nicht.
Egal, ich solange
trotzdem
ich's nicht
beobachte. Ja, aber nein. Ja, aber nein. Ja, aber nein, aber ja, aber nein.
Aber ja, aber nein.
Wo kommt das her?
Aus Little Britain. Vicky
Ach so,
Pollack.
Okay. Ja, du hast recht. Ich erinnere mich. Shandor Mining Company.
Ja.
Ich finde dein Profilbild auch toll.
Ja,
der
danke.
Danny hat ein Profilbild von der Shandor Mining.
Oder wie der heißt.
Von der Shandor Mining Corporation. Ich sage bewusst Shandor, weil ich das cooler finde.
Ja, das fand ich auch irgendwie merkwürdig. Zumal sie es ja auch nicht durchgezogen haben im Film, sondern manche haben Shandor gesagt, manche haben Shandor gesagt.
Also. Stimmt, später wurde Shandor gesagt.
Ich glaube, Podcast war, oder der Sprecher vom Podcast war der Einzige, der es halt gebacken gekriegt hat, Shandor zu sagen.
Lustig. Ja, da hat die Regie auch geschlafen, das ist nicht einheitlich.
Ja, ein bisschen. Aber ansonsten haben die echt einen fantastischen Job gemacht. Also ich bin immer noch sehr, sehr begeistert von der Synchro, ohne jetzt den O-Ton gesehen zu haben. Aber nach dem Feedback von dir scheint die ja echt sehr, sehr liebevoll gemacht zu sein.
Ja, das ist sie.
Cool.
Das ist sie. Naja, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt gesehen im Original, jetzt kann ich mich entspannen. Wenn er dann auf Blu-ray raus ist, dann werde ich ihn wahrscheinlich nur noch im Original gucken.
Ja, mal gucken. Wahrscheinlich werde ich da hin und her switchen. Wir könnten gerade einen sehr, sehr schönen Bogen schlagen zu den News, wenn du nichts mehr zum Film noch nachträglich zu sagen hast.
Ja, ich stehe auch auf Bögen. Also, ja.
Was bitte?
Ja, ich stehe auch auf Bögen. Also, wir können, ja.
Du stehst auf Bögen. Ich dachte, du stehst auf Kurven. Aber egal.
Ja, das ist ja auch irgendwie, lass uns den Bogen schlagen.
Ja, oh, wir haben noch ein paar Sachen hier. Zum einen fangen wir mal an, weil ich gerade den Bogen geschlagen habe. Es gibt schon Release-Dates und man kann natürlich auch vorbestellen die Home-Releases oder Home-Video-Releases, wie man das so schön sagt, zu Ghostbusters Legacy auf Blu-ray, DVD, 4K, Ultra HD Blu-ray und als Steelbook. Kann man schon vorbestellen. Und momentan Release-Date ist der 18. Mai. Weil ich letztens, das hatte ich dir auch weitergeschickt, einen Screenshot in irgendeiner Gruppe gesehen habe, dass auf dem, dass auf Amazon.com Februar gelistet war. Und die digitale Version, die bei Prime Video und bei iTunes dann verfügbar ist, die soll schon im Januar kommen. Mhm. Ich bin irritiert.
Ja, ich weiß ich nicht. Also Februar hätte ich jetzt auch eher gemutmaßt. Ich war eher überrascht vom Mai. Wobei ich das nicht verkehrt finde, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil der Kinobesuch dann attraktiver ist für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Und wir wollen ja alle, dass der möglichst viel Geld einspielt im Kino. Und wenn ich halt in Aussicht habe, dass der schon im Februar kommt, dann ist das natürlich auch gemütlicher zu sagen, jetzt warte ich halt.
Ja, irgendwie schon.
Ja, einmal das und dann, ja, ich weiß nicht, wenn ich ihn im Mai erst bekomme, dann hat der halt auch wieder die Gelegenheit, sich ein bisschen aufzufrischen und ich bin dann wieder neu gespannt, wenn ich ihn sehe. Dann ja auch wieder in einer neuen Umgebung halt, also in einer neuen Situation, dass ich mich ja wirklich komplett tiefenentspannt auf die Couch setzen kann und jetzt keinen Abendanzug anzünden muss oder eine Uniform oder so. Also das finde ich schon irgendwie cool, wenn der Film die Möglichkeit hat, sich über ein paar Monate halt so zu regenerieren. Ja. Weil das ist ja auch ein emotionaler Film am Ende und das hat dann einfach, wenn das ein bisschen Pause hat, finde ich das einfach schöner. Und dann habe ich habe dir ja heute auch diese Screenshots vom Box Office geschickt. Das ist irgendwie von der Seite Box Office Mojo, die sind da immer sehr tagesaktuell informiert. Da könnt ihr mal gucken, wenn es euch interessiert, wie der sich schlägt. Und dann habe ich halt mal geguckt. Oder ich wollte mal vergleichen, wie sich der im Vergleich mit dem 2016er Film schlägt und habe dann gesehen, dass die wöchentlichen Angaben, also der Film ist damals im Juli gestartet und die letzte Angabe für wöchentliches Kino war, glaube ich, November.
Ja.
Das heißt, der hat wirklich zwar wenig, permanent wenig, aber halt konstant Geld erwirtschaftet. Und sowas würde natürlich auch wegfallen, wenn der neue jetzt schon im Februar käme. Ja.
Das stimmt.
Also,
ja. Aber ich find's spannend, also dass er halt jetzt schon wirklich weit über seinem Budget ist. Also zumindest, der hat ja 75 Millionen gekostet und ist jetzt bei 89 Millionen knapp irgendwas.
Ja.
In dem Dreh, also schon schön Plus gemacht. Aber es ist ja immer noch ein gewisser Weg, um sich wirklich gelohnt zu haben, weil das Werbebudget kommt ja wohl noch mit dazu. Also ich kenne mich da null aus, muss ich dazu sagen. Ich habe das halt auch nur gelesen und gehört. Und anscheinend muss er ja das Zweifache von seinem tatsächlichen Produktionsbudget quasi einspielen, um eben auch generell ein finanzieller Erfolg zu sein. Da muss ich sagen, bin ich echt vorsichtig. Gerade halt momentan, glaube ich, ist das echt schwierig. Und das schaffen ja die wenigsten Filme im Moment. Ja,
der läuft jetzt eine Woche im Kino und hat knapp 100 Millionen eingespielt. Das ist schon nicht schlecht.
Ja, das war jetzt die zweite Woche, ne?
Ja, wir sind jetzt in der, vor anderthalb Wochen ist los. Ja. Nee, genau, heute ist Donnerstag. Nee, heute ist Samstag.
Also ich meine, heute ist Samstag, genau.
Ich bin immer noch am klassischen Pod, egal.
Also ich meine, auf der Seite vom Astor stand, dass jetzt die zweite Woche läuft.
Ja, seit Donnerstag. Am Donnerstag ist die zweite Woche, also vorgestern. Ja. Also läuft eine Woche und zwei Tage und hat 90 Millionen Dollar eingespielt. Und jetzt kommt noch das Wochenende. Da sind Filme sowieso ein bisschen stärker. Also ich bin gespannt. Ich bin zuversichtlich.
Aber also am meisten macht er halt echt in den USA. Das muss man ja auch sagen. Also Ghostbusters ist ja generell ein Franchise, das in den USA halt irgendwie weit, weit beliebter ist als in Deutschland. Aber trotzdem krass, weil das alles zusammengerechnet, also der schlägt sich echt gut. Und ich muss echt sagen, ich habe das die ganze Zeit gehofft und war doch immer so positiv gestimmt. Habe ich zumindest im Podcast immer so verbreitet, die Stimmung. Aber im Innern habe ich trotzdem immer so eine Skepsis gefühlt und dachte immer, ich weiß nicht, Ghostbusters muss sich echt gut schlagen und ob das funktioniert, auch wenn der fantastisch ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er sich so gut schlägt, muss ich echt sagen. Der macht sich sehr gut im Vergleich und hat ja sogar Eternals vom ersten Platz gekickt. Also das ist schon krass.
Ja, dass ich da eine Schlagzeile mal sehe, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Bin ich auch überrascht. Nee, ich habe da überhaupt keine Prognose gewagt. Also da war für mich irgendwie alles drin, von Bombe bis hin zu, also Bombe in sich im Sinn von funktioniert.
Ja.
Im Sinn von bombt. Nee, Quatsch, das wäre ja wieder ein Flop.
Also ich wollte gerade sagen,
Moment. Von Flop zu Top, also alles drin gewesen.
Ja.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, natürlich haben wir ja gehofft, dass das sich gut schlagen wird und dass das dann weitergeht. Und das ist ja dann auch einfach eine Garantie für uns dann halt auch, dass wir halt in Zukunft noch was zu reden haben. Aber so persönlich, wenn der jetzt irgendwie gefloppt wäre, ich meine, es ist ein guter Film. Und ich habe immer gesagt, wenn ich meinen dritten Teil bekomme, ist alles gut. Für mich persönlich bin ich im Reinen.
Ja, ich sag's mal so, natürlich ist es immer die Hauptsache, dass einem selbst der Film gefällt. So, wenn der jetzt gefloppt wäre, wäre der Film für mich immer noch genauso fantastisch gewesen. So, das verändert ja die Qualität des Films nicht. Aber es wäre halt schon schade gewesen, weil es so ein bisschen ja auch der Sargnagel für das Franchise gewesen wäre. Also im Merch-Bereich nicht, weil das geht immer noch wie geschnitten Brot. Aber was halt so neue Geschichten angeht, wäre es halt dann wahrscheinlich Schluss gewesen, weil Sony, glaube ich, dann jetzt nach 2 fehlgeschlagenen Filmen auch keinen Bock mehr gehabt hätte. Zu Recht.
Ja, das ist wohl wahr. Aber es wäre für mich kein Weltuntergang gewesen. Ich hätte dann bekommen, worauf ich so lange gewartet hätte und wäre gut.
Ja, ich hätte es traurig gefunden, muss ich echt sagen. Aber das Schöne ist ja, darüber müssen wir uns keine Gedanken mehr machen, weil der Film läuft und funktioniert und es herrscht ein Konsens im Fandom. Das finde ich halt auch faszinierend, dass der toll ist und weiß nicht, also es ist schön momentan so.
Ja, es ist interessant auf vielen Ebenen. Faszinierend und interessant. Ich finde es lustig, dass die ganzen, also das stört mich immer noch nach wie vor, dass diese ganzen erzkonservativen, rückwärtsgewandten, die sich an der progressiven Ausrichtung des Reboots gestört haben, dass die jetzt quasi belohnt werden. Das ärgert mich. Aber witzig wiederum finde ich, dass der Film jetzt noch deutlich viel mehr von dem ist, was 2016 war. Der ist nämlich Vogue hoch 10. Und jetzt möchte ich mal, das ist ein bisschen einfach, weil ich gerade einen ESF-Song-Podcast zitieren kann, aber das ist auch das, was ich die letzten Wochen immer geschrieben habe. Und zwar, du hast hier eigentlich noch einen deutlich diverseren Cast. Ja. Das sind nämlich einfach nur 4 Frauen, sondern du hast einen kleinen Jungen mit asiatischem Hintergrund. Du hast eine farbige oh Gott,
eine Person of Color.
Eine Person of Color, aber das, was ich dir vorhin noch erzählt hatte, eine
sie fühlt sich keinem Geschlecht so richtig zugehörig oder so, oder beidem oder irgendwie so.
Genau, du hast das hier, du hast Finn Wulfhard, da musst du auch mal sagen, Spenglers sind jüdischer Abstammung. Du hast in der Hauptrolle Kelly, also eine Frau in dem Alter, wie die Answer the Call Damen waren.
Zumal, wenn ich noch einwerfen darf, Phoebe kleidet sich halt auch nicht sehr weiblich so, ne? Also halt nicht sehr mädchenhaft, sage ich mal. Ne? Also sie hat ja mal diese Latzhose an und sowas, ne? Und das finde ich halt auch spannend. Die kleidet sich halt nicht so genderkonform oder sowas, ne? Und das Schöne ist ja halt auch, dass einem das gar nicht so ins Gesicht gedrückt wird, sondern es ist einfach so. Die Figuren sind so und es ist nicht deren Charaktereigenschaft, dass sie jetzt irgendwie eine bestimmte Sexualität haben oder sowas. Und das finde ich halt immer interessanter und schöner. Und dann ist eine Geschichte halt auch nachvollziehbarer und kann mehr begeistern, wenn einfach Eigenschaften von Figuren Eigenschaften sind und nicht irgendwie die Sexualität eine Eigenschaft oder so. Und das machen halt viele Serien, die woke sein wollen, was ja auch, auch legitim ist heutzutage, dass man da eben auch eben ein bisschen ja mehr Leute noch reinholt und so weiter, ne, und eben auch ja ein bisschen Leben abbildet quasi im Film, darum geht's ja auch immer. Aber es ist halt schade, wenn das nur gemacht wird, damit man die Leute halt abholt und nicht, weil man eine gute Geschichte erzählen kann.
Ja, das ist wahr. Naja, also Phoebe hast du halt noch, ein kleines Mädchen, und du hast Gruberson, ein Mann in, ich würde sagen, in unserem Alter, aber Paul Rudd ist natürlich 15 Jahre jünger als wir alle.
Stimmt.
Und du hast alte weiße Männer und einen alten farbigen Mann. Richtig. Also der ist wirklich komplett alles abgedeckt. Und du hast in der Nebenrolle ist eine Nebendarstellerin indianischer Abstammung. Mhm. Da haben wir auch mal kurz drüber geredet. Ja. Also das ist wirklich, woker geht's überhaupt nicht. Aber es fällt keinem auf von denjenigen, die sich die dann Probleme mit hatten.
Ja, weil es aber halt auch wirklich, ich finde halt, dass es hier schön gemacht ist so. Und im Reboot ist einem vieles so ein bisschen ins Gesicht gedrückt worden. Ich will den Film gar nicht schlecht reden jetzt. Also wir mögen den ja beide. Du magst ihn ein bisschen mehr als ich. Ist ja auch okay so. Aber ich finde halt, grundsätzlich, Ghostbusters Legacy macht vieles eleganter und schöner. Und Jason ist halt einfach ein besserer Geschichtenerzähler als Paul Feig. Also Paul Feig ist ein guter Regisseur in seinem Genre. Aber Jason ist irgendwie, was so halt Geschichten und Charaktere angeht, finde ich, deutlich besser. Insofern erschließt sich mir halt auch, warum der neue Film besser läuft und besser ankommt. So im Gesamten.
Ich glaube, Paul Feig kann Figuren enorm gut. Er war bei Ghostbusters am schlechtesten, leider. Aber ich würde dir zustimmen, aber diese Argumentation, ich glaube, das hat überhaupt mit der Reaktion da gar nichts drauf zu tun. Das ist einfach, die Leute haben jetzt einen Ecto 1 wieder, der durchs Heu fällt, und am Ende kommen die Alten und es reicht. Bei den meisten, die sich vor 5 Jahren geärgert haben. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, diese Familie, du hättest die komplett anders besetzen können. Das hätte Hanebüchen geschrieben sein können. Und ich glaube, den Leuten, also vielen von denen da draußen, die sich damals vor 4 Jahren aufgeregt haben, denen wäre das scheißegal gewesen. Hauptsache, am Ende kommen die Alten oder noch ein bisschen vorher und die sehen wieder dieses ganz alte Zeug und so. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun.
Ja, ich weiß nicht. Also
ja, das alles, was du eben an Qualität hervorgehoben hast, das sind Sachen, die uns was geben oder anderen Leuten, die halt irgendwie ihren Fokus auf Charakteren haben oder so. Aber dieses Massenpublikum, weiß ich nicht.
Ja, also ich weiß nicht, wenn du, also ich finde schon, dass man merkt, dass wenn ein Film auch qualitativ überzeugen kann, eine gute Geschichte erzählen kann, das auch zu Recht oft ein Klassiker wird, so, ne? Und also natürlich gibt's auch Filme, wo ich jetzt sagen würde, warum ist das ein Klassiker so, aber im Gesamten scheint das ja irgendein Zauber, irgendwas zu haben, so, ne? Und weiß nicht. Ich find's halt immer schwierig zu beurteilen. Ich würde halt einfach grundsätzlich sagen, dass halt der neue Film wesentlich mehr Substanz hat als das Reboot und halt im vielen einfach. Es ist ja grundsätzlich halt so, Paul Feig hat ja halt einen Auftrag gemacht, so, ne? Das will ich ihm jetzt nicht negativ vorwerfen oder so. Aber Jason hat halt ein Herzprojekt hier verwirklicht. Der hat halt die Ideen, ist dann damit zum Studio gegangen. Und ich finde, das merkt man halt den Filmen auch deutlich an, so.
Ja, sie wollten halt verschiedenartige Filme.
Ja, machen. Genau. Aber das merkt man halt. Es sind halt wirklich zwei völlig verschiedene Sachen hier. Und jetzt ist es halt so, dass der Film hier halt anscheinend mehr beim Publikum ankommt. Und ich finde es halt schön. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil klar ist es schöner, wenn du an das Vergangene anknüpfen kannst und daraus neue Geschichten entstehen.
Hm. Ja, wir werden schauen. Also es wird ja auf sich mit Sicherheit fortgesetzt werden. Ich warte schon jeden Tag drauf. Ich prognostiziere, dass es innerhalb der nächsten 2 Wochen irgendwas offiziell angekündigt wird. Wenn, jetzt das zweite Wochenende sich erfolgreich schlägt.
Das geht ja inzwischen echt immer schnell. Ich glaube, der zweite Teil von Dune wurde ja auch schon nach der zweiten Woche bestätigt vom Studio, obwohl die ja auch noch gar nicht ihr Budget drin hatten. So. Also das fand ich auch krass.
Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Es war auch damals bei dem Reboot so, wo sie relativ schnell gesagt haben, ja, da kommt eine Fortsetzung, aber da hast du gemerkt, dass es so eine Trotzreaktion ist. Ja. Auf die, so nach dem Motto, ja, schlägt sich ja schlecht, oder? Und dann der Sony-Mann gesagt hat, ja, aber wir machen eine Fortsetzung.
Das ist ja auch so ein Punkt, momentan kommt das ja auch immer wieder hoch, so irgendwie, ja, aber verglichen mit dem Reboot schlägt der neue Film sich doch schlechter. Und das kann man ja nicht miteinander vergleichen, so. Also zum einen halt das Budget für das Reboot war halt echt überzogen. Also das wurde ja dann auch im Nachgang oft gesagt von Dan Aykroyd zum Beispiel. Und Legacy hat ja halt echt ein schmales Budget gehabt, so. Und das allein schon kann man nicht vergleichen, so. Und dann natürlich auch die Zeiten, in denen die Filme laufen, so. 2016 hatten wir hier keine weltweite Pandemie, so, weswegen halt kaum jemand ins Kino gegangen ist.
Das ist richtig. Warte mal, Domestic, ich gucke mal.
Wolltest du gerade noch mal Zahlen vergleichen, oder?
Ja, ich wollte gerade Zahlen vergleichen. Wir sind jetzt am 8. Tag, oder?
Warte mal, der lief an am 18. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tage sind es jetzt.
Hä? Nein, am 18. ist doch vor 9 Tagen gewesen. Ja, heute ist der 27.
Naja, der ist am 18. gelaufen schon.
Ja, ja. Jetzt ist der 27.
18, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und den heutigen Tag mitgezählt sind es dann doch 10.
Ja, den heutigen Tag zähle ich noch nicht mit, weil wir für heute keine Box-Office-Angaben noch nicht haben.
Achso, okay, die kommen dann sind es 9, ja.
Ja, nein, heute, also würde ich den heute mitzählen, wären es 9. Hä? So sind es 8.
Das passt doch nicht.
Naja, also vom Filmstart bis heute sind es 9 Tage, aber den heutigen Tag kann ich noch nicht mitzählen.
Nein, also der 18., den zählst du mit, Timo. Das ist doch der erste Tag, wo er gelaufen ist. Das ist Tag 1.
Ja.
So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bei 9 bin ich am Freitag, am 26. Wenn ich auf heute gehe, bin ich bei 10 Tagen.
Okay, also Tatsache ist, wir haben bisher für 8 Tage Angaben zum Box-Office von dem aktuellen Film.
Mhm. Okay.
Ja? Okay. Dann machen wir es mal so. Mhm. Und Answer the Call hat am 8. Tag 71 Millionen eingespielt. Der neue ist bei 89 Millionen.
Okay, ja, das.
Ja, es ist ein knapper Unterschied von 20 Millionen Dollar. Das ist schon ordentlich.
Gut, dann haben wir das ja auch damit entkräftet. Dann können wir uns ja jetzt wieder alle drauf konzentrieren, dass der neue Film erfolgreicher ist.
Ja, und das trotz Pandemiesituation.
Krass. Ja. Das ist schon geil. Das ist schon eine geile Zeit. Also außer der Pandemie natürlich.
Du hast aber auch gesehen bei den täglichen Einspielergebnissen. Also es ist normal, das erste Startwochenende ist immer am stärksten. Mhm. Und dann am Montag fällt es halt zusammen. Ja, weil dann Montag müssen die Leute wieder arbeiten, weniger Leute gehen ins Kino. Und du siehst halt wirklich über der Woche halt schon, ich glaube, am ersten Montag, also diesen Montag, hat er irgendwie 3 Millionen noch was eingespielt, der neue.
Ja.
Und am Dienstag waren es schon wieder 4 und am Mittwoch waren es schon wieder 5. Und ja, also der hat sich dann trotz, dass er unter der Woche lief, wieder einbekommen und eigentlich nach oben gearbeitet. Und ich glaube, die Sony vertraut auch viel auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, ich habe den gesehen, das ist voll geil.
Ja.
Und ich glaube, das hilft dann auch, dass der halt dann so nach und nach, obwohl er schon eine Weile läuft, dann immer noch ein bisschen nach oben krabbeln kann.
Ja, ich finde übrigens auch echt spannend, so zum Thema Mund-zu-Mund-Propaganda oder sagt man Mund-zu-Ohr? Keine Ahnung, ist auch egal.
Ist auch wurscht. Ja, Mund-zu-Mund-Propaganda wäre auch lustig, oder? per Zunge.
Ich mag deine Augen. Oh Gott. Ja. ich find's halt spannend, diese Diskrepanz zwischen Kritikern und dem normalen Publikum, so. Allein, wenn ich mal den Rotten Tomato Score angucke, so, finde ich faszinierend, dass jetzt, der Audience Score ist jetzt bei 96%. Das ist irre. Und der Critic Score ist irgendwie bei 65 oder so. Und immer wieder stolper ich über Reviews, auch bei YouTube und so, wo jetzt so diese, die Meckerer rauskommen und den Film schlecht reden und so. Und ja, der macht zu wenig Neues und der ist nicht progressiv genug. Und ich denke mir die ganze Zeit so, Ghostbusters ist aber auch das denkbar schlechteste Franchise für Progressives und Gesellschaftskritik und so. Also wenn ich sowas sehen will, gucke ich mir keinen Ghostbusters-Film an.
Aber das ist doch genau das Thema, was wir vorhin hatten. Wenn ich sowas sehen will, gucke ich mir Ghostbusters Afterlife an, weil der mega progressiv ist, indem man eine ganze Familie und verschiedene, es fällt nur einfach niemandem auf.
Ja, aber der erzählt ja keine kritische Geschichte. Der geht jetzt nicht mit dem Thema an sich kritisch um. Der ist nicht, keine Ahnung, self-aware, da wird nichts umgestürzt, da wird jetzt nicht was komplett Düsteres draus gemacht und das Ghostbusters-Thema auf den Kopf gestellt, um was ganz Neues zu erschaffen, so. Und ich glaube, das ist allein schon der Grund, warum viele da, oder warum da manche ein Problem mit haben. Und ich frage mich dann halt aber auch echt so, was erwartet ihr von einem Franchise wie Ghostbusters, was einfach Feel Good ist? Das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, weil wir Spaß haben wollen, weil wir möchten, dass es uns gut geht. So, ne? Und da möchten wir uns nicht mit gesellschaftskritischen Themen oder sonst was auseinandersetzen. Und insofern, ja, wie gesagt, der Cast ist total divers und so weiter, aber er drückt's einem halt auch nicht ins Gesicht, ne? Und sagt, hier, guck mal, übrigens, hier, Celeste O'Connor, ne? Die ist aber, ja, zweigeschlechtlich, bla, 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 hier und da und sowas, ne? Und ja.
Ich glaube, der Film ist auch deswegen erfolgreich, weil er beide Gruppen so anspricht. Die einen fühlen sich mit dieser diversen Cast irgendwie, finden das geil, und die anderen wegen der Rückwärtsgewandtheit der Erzählelemente. Das ist, ich glaube, das eine überdeckt so ein bisschen das andere, und deswegen spricht halt wirklich viele an.
Ja, eben. Und der schafft ja auch eine gute Balance irgendwie, was ich halt auch ganz oft von dem normalen Publikum, sage ich jetzt mal, gelesen habe, ist ja auch so dieser Vergleich mit das Erwachen der Macht. So, also die Formel ist ja im Prinzip die gleiche, aber Ghostbusters macht es so viel besser, finde ich. Also ohne jetzt das Erwachen der Macht schlecht zu finden. Ich mag den Film auch. Aber allein halt, dass die alten Figuren sind viel zu viel dabei, so dass die neuen gar nicht so richtig wachsen können irgendwie. Und ich finde, das macht halt Ghostbusters viel besser, weil du halt einfach von Beginn an einfach erstmal mit den neuen Figuren so reingeschmissen wirst in die Story, mit denen mitfühlst und die sich aufbauen können und dann, um dann die alten so zur Unterstützung zu kriegen und so. Und ich finde, der macht das einfach viel, viel schöner.
Ja, ich finde, das Erwachen der Macht fand ich auch sehr geil. Da bin ich damals raus und hab gesagt, boah, das ist so eine geile Figurenkonstellation. Aus neuen Figuren habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich hatte nicht das Problem, dass Harrison Ford, der recht früh aufgetaucht ist, irgendwie das Scheinwerferlicht von den Neuen genommen hat, weil die Neuen so stark geschrieben waren, dass sie auch für sich gestanden haben. Und er war halt irgendwie so ein Fanboni mit dabei halt. Also ich fand schon beide Filme ganz gut. Mhm. Ich weiß immer, was die Leute meinen, wenn sie das sagen. Das ist natürlich dieselbe Art und Weise, so ein Soft-Reboot aufzubauen. Aber ja.
Tja. Aber es ist halt auch, finde ich, ich meine, gerade für ein Franchise, das es schon so lange gibt und das halt eine feste Fanbase hat, ich meine, natürlich willst du die nicht vom Kopf stoßen und willst die mit ins Boot holen. Und natürlich spielt man da auch ein bisschen safe und nimmt halt Elemente mit rein, die Leute kennen und lieben, und bringt das mit neuen Figuren und neuen Elementen zusammen. Ich finde das total verständlich. Und wenn das gut gemacht ist, ja, gerne. Also ich finde das auch mal so bescheuert, wenn jetzt irgendwie immer Kritik übt wird, ja, in Hollywood, es gibt nur noch Sequels und Reboots und so. Erstens ist das kompletter Bullshit, so, weil es gibt so viel Progressives, was man halt abseits auch vom Kino entdecken kann, was es halt auf Streaming-Plattformen gibt und wo es auch viele Schätze gibt und so. Aber es hat ja einen Grund, warum es Sequels und Reboots und sowas gibt, weil die Leute das gucken und weil die Leute das haben wollen, offensichtlich. Sonst wäre der neue Ghostbusters nicht erfolgreich, wenn die Leute das nicht haben wollen würden. So, Punkt. Also.
Ja, Ja, dieser Vorwurf, der immer kommt, es gibt nur noch Altes, Neue und Fortsetzung. Dazu möchte ich mal kurz was sagen. Und zwar Frankenstein von 1931 mit Boris Karloff. Lief recht erfolgreich. Danach kam Frankensteins Braut, Frankensteins Sohn, Frankenstein kehrt wieder, Frankenstein trifft den Wolfsmenschen, Frankensteins Haus, Draculas Haus und Abbott und Costello treffen Frankenstein. Das sind alles Fortsetzungen, die deswegen produziert wurden, weil Frankenstein erfolgreich war. Ja, und wir reden hier von Filmen aus den 30ern und 40ern. Das ist halt einfach mal sowas, was mir spontan eingefallen ist. Da gibt es tausend von. Ich hab natürlich gegoogelt.
Natürlich, ja.
Ich hab das im Kopf. Ja. Falls man die Tasten hört, bevor die Passage kommt. Nach dem Motto, er hat geschummelt. Aber nein, also sowas gab's immer. Also erfolgreiche Sachen sind immer fortgesetzt worden in Hollywood. Das ist. Und es gibt tolle neue, kreative, originale Ideen. Also. Klar läuft der x-te Marvel-Film besser als jetzt irgendwas ganz Neues, das kein Mensch kennt, aber diese Sachen sind da. Also wenn ihr Bock habt, was Neues zu sehen, dann guckt einfach was Neues.
Ja, eben, ich verstehe es auch beim besten Willen. Ich meine, wie gesagt, das Zeug gibt es ja, weil die Leute es gucken und weil sie es haben möchten. Wenn die Leute es nicht mehr haben wollen würden, würden sie es nicht gucken. Insofern ist es doch vollkommen okay, dass es das gibt. So, ich muss es ja selber nicht gut finden und nicht gucken, aber der Großteil der Leute möchte das. Und ja, dann ist es doch vollkommen legitim, dass ein Studio sagt, ja geil, wir machen da noch mehr draus. So, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil. Ich meine, wenn ich Fan von irgendwas bin, dann freue ich mich doch, wenn es da mehr von gibt und wenn ich da neue Geschichten bekomme und so. Und wenn das alles qualitativ so gut ist wie der neue Ghostbusters-Film, ja, ey, so perfekt.
Ja, da stimme ich zu. Und wie gesagt, wenn ihr abends ins Kino geht, spontan, in ein großes Multiplex-Kino zum Beispiel mit 10 Sälen und da laufen halt in 4, 5 Sälen irgendwelche große Titel, die jeder kennt seit Jahren und dann euch stört das, dann ernsthaft, dann geht halt einfach in irgendwas anderes, was ihr noch nicht kennt und lasst euch überraschen. Das kann auch was Gutes sein.
Ja, eben.
Ja, also es ist ja nicht so, also war ja unsere Schuld, dass wir in Münster in Ghostbusters gegangen sind. Ja, wie schlagfertig wäre das gewesen, wenn wir einfach nach dem ganzen Tohuwabohu diesen neuen Disney-Film gegangen wären. Wie heißt der?
Keine Ahnung. gibt's einen neuen Film, ja?
Ja, da gibt's jetzt den Disney-Weihnachtsfilm. Okay. Ja. Nee, aber das ist ein schlechtes Beispiel gewesen. Das ist ja auch eine große Marke, aber irgendwas weiß ich nicht.
Da fällt mir.
Egal.
Da fällt mir gerade ein, ich habe gestern Raya und der letzte Drache oder wie der heißt gesehen und muss leider echt sagen, der ist für mich sehr, sehr mittelmäßig gewesen.
Schade.
Das war für mich so ein Beispiel für, wir versuchen noch mal was zu machen wie der König der Löwen, was so das Gefühlslevel angeht, aber es funktioniert leider nicht, weil es nicht so gut erzählt ist. Und ich hätte das auch als Serie spannender gefunden, weil da gab's so viel in dieser Welt, was irgendwie so viel mehr hergegeben hätte. Und ich hatte das Gefühl, der wollte halt auch zu viel in dieser kurzen Spielzeit. Also ja, aber allein visuell lohnt er sich schon. Also der sieht schon echt gut aus.
Okay, ja, ich hatte es vorgehabt, den zu gucken. Jetzt neulich wollte ich den mit Annika gucken, nachdem wir Videos gedreht hatten. Und dann sind wir aber doch bei Cruella gelandet.
Und
da konnte ich mehr mit anfangen.
Wie ist der?
Nichts besonders Dolles. Der ist schon doof, aber Emma Stone, Mann. Emma Stone geht immer. Ich habe jetzt, die Tage habe ich wieder die Zombieland-Teile geguckt. Die sind mega. Auch der zweite, von dem ich im Kino damals enttäuscht war, wird mit der Zeit besser.
Okay, den müsste ich echt noch mal gucken. Beim ersten Mal fand ich den auch leider echt nicht berauschend.
Ja, ist das wirklich nicht berauschend. Ich war damals im Kino, im Ghostbusters-Uniform übrigens, weil es Halloween war. Mit ein paar Jungs, der Marcel war auch dabei. Und der Marcel meinte dann, das Jahr drauf, als das mit der Pandemie losging, ja, also muss Zombieland 2 noch mal gucken. Man hat irgendwie einen ganz anderen Blickwinkel drauf, jetzt wo wir in so einer Zombie-Apokalypse sind. Und hab gedacht, okay, mal gucken. Und dann, ich weiß nicht, das ist so ein klassischer Fall, wenn du weißt, was kommt, dann macht er irgendwie mehr Spaß. Man ist dann irgendwie weniger verkrampft. Ich habe den jetzt schon zum dritten Mal geguckt, der ist ganz witzig.
Ja,
der ist das auch cool.
Ich gebe dem, glaube ich, echt noch mal eine Chance.
Ja. Gib dem noch mal eine Chance.
Ja, ich gebe noch mal eine Chance.
Leute, ich will Zombieland 3. Zombieland Afterlife in 30 ja, Jahren. Ja,
genau. Wollen wir mit den News weitermachen? Wir haben uns, glaube ich, gerade ein bisschen verquatscht.
Ja, okay,
hier
mit den News.
Der Ghostbusters Legacy Score ist draußen und heißt eigentlich Soundtrack.
Und ist eigentlich schon Moment raus per digital.
Ja, stimmt.
Also Download und Streaming.
War schon letzte Woche draußen. Also letzte Woche am Freitag erschienen und gestern ist er auf CD erschienen. Vinyl ist bisher immer noch nicht bestätigt. Ist aber auch momentan wegen der Lage, ich glaube, die Presswerke sind komplett ausgebucht inzwischen. Also ich glaube, da geht nicht so viel. Deswegen, also wer es physisch haben möchte, muss erstmal mit der CD Vorlieb nehmen.
Ist natürlich die Frage, ob dann wirklich noch eine Schallplatte rauskommt, weil eigentlich muss das Eisen geschmiedet werden, solange es heiß ist. Ne?
Also Vinyl geht immer mit Sicherheit.
Obwohl
also,
Ghostbusters 2 ist auch erst 30 Jahre später rausgekommen.
Ja, aber also ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall noch eine Vinyl-Veröffentlichung kommt, weil das wäre das erste Mal, dass so ein Riesending halt nicht als Vinyl kommt, weil da ist ja absolut ein Markt für da. Insofern mal gucken, wird wahrscheinlich noch dauern, schätze ich mal, aber erstmal kann man sich die CD holen und ich habe ihn ja auch schon bekommen jetzt, habe ihn schon zweimal jetzt gehört und mal gucken, wir werden dann ja, wenn du ihn dann auch hast und intensiv gehört hast, werden wir dann auch mal ein Thema der Woche draus machen.
Ich wollte gerade sagen, da müssen wir ja nicht allzu viel drüber sprechen jetzt, wenn wir das ausführlichst mal machen. Aber als kleiner Hinweis, also ihr könnt euch jetzt darum bemühen.
Genau.
Und diesen Score eurer Sammlung hinzufügen, physikalisch.
Richtig.
Aber du hast ihn, was mich jetzt schon mal interessieren würde, wie steht es denn um das Booklet? Ist da was Interessantes drin?
Es ist ein schönes Vorwort von Jason drin. Das ist jetzt nicht so lang. Aber
hat er gesagt, dass sein Vater geweint hatte, als er die Musik gehört hat?
Nee, er schreibt über die Herangehensweise von Rob Simonson. Also er beschreibt so ein bisschen. Ich möchte es eigentlich gar nicht vorwegnehmen, weil das ist schöner, wenn man es liest. Deswegen möchte ich ja gar nicht so viel sagen. Aber ich fand es schön. Ist halt ein kurzes Vorwort, aber verdeutlicht nochmal sehr, mit wie viel Liebe der gute Rob da rangegangen ist.
Mhm, okay.
Und die Bilder sind halt schön. Also sind halt mehrere Seiten und schöne Bilder aus dem Film. Also hat sich dann doch gelohnt, die CD.
Ich bin gespannt. Also ich habe auch ein bestimmtes Bild von der Herangehensweise von Rob Simonson. Mal gucken.
Okay.
Warum lachst du? Ich verstehe es
überhaupt. So, alles gut.
Was haben wir noch in den News?
Einen fetten Spoiler. Also nochmal an der Stelle die Spoilerwarnung. Ne? Vielleicht springt...
Ja, wenn die nicht gespoilert werden wollen und sind jetzt noch da, sind sie selbst dran schuld.
Ne? Also, aber jetzt nochmal explizit eine Warnung. So, jetzt kommt nochmal ein fetter Spoiler. Wenn ihr das jetzt umgehen möchtet, dann spult nochmal irgendwie 5 Minuten vor oder sowas. Hasbro hat letzte Woche war das, glaube ich, mit dem Stream, gab es ja wieder einen Stream, in dem noch ein bisschen was zum Spanglers Proton Pack gezeigt, verraten wurde und so. Die Stretch Goals wurden revealed und so. Und dann am Schluss wurde noch ein neues Plasma Series Figurenset vorgestellt, das den, sagen wir mal, seltsamen Namen trägt: The Family That Busts Together. Es könnte auch ein Erotikfilm sein.
Ja. Das war mein einleitender Witz bei der letzten Folge.
Echt?
Ja, das habe ich ganz am Anfang gesagt.
Aber da haben wir doch noch gar nicht über das Set geredet.
Habe ich nicht gesagt, was ist das für ein seltsamer Titel für ein Figurenset?
Nein, da müssen wir privat drüber geredet haben, weil das Figurenset ist, glaube ich, als wir letzte Woche aufgenommen haben, noch gar nicht revealed worden.
Na, wir haben ja diese Woche aufgenommen, am Montag.
Oder? Ja, aber
es ist doch egal. Ja, lass uns mal über das Set reden.
Das Set ist doch irgendwie vor 5 Tagen erst oder so revealed worden. Ach, keine Ahnung. Aber wir haben, glaube ich, auch im letzten Podcast keine News besprochen, weil wir ja so viel
Nee, aber ich glaube, ich hab dich so begrüßt, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben. An diesem Tag, glaube ich, ist das revealed
worden. Ach, keine Ahnung.
Es ist ja völlig egal. Die Zuhörer.
Jedenfalls umfasst das Set Phoebe, auf die wir ja alle gewartet haben, und Egon als Geist.
Ja.
Und es ist ein Target-Exclusive bisher und es ist in ein paar UK-Shops gelistet und teilweise auch schon ausverkauft wieder. Bei Hasbro auf der UK-Webseite ist es auch gelistet und ausverkauft, auf der US-Webseite noch nicht. Also zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch gar nicht sagen, ob es da jetzt irgendwie in Europa die Chance gibt, an dieses Set zu kommen. Also zu den Figuren, ich finde die toll. Ich weiß nicht, hast du da noch was zu sagen?
Ja, ich finde die optisch finde ich die auch gut, ja. Na, ich hätte jetzt kein Gespenster-Egon gebraucht, um ehrlich zu sein. Ich möchte natürlich gerne Phoebe haben für meine anderen Figuren, weil was soll ich mit dem Rest des Teams ohne die Teamleaderin ja, sozusagen? Eben. Sie ist ja schon so ein bisschen. Den Geister-Egon hätte ich nicht gebraucht. Also ich finde die Entscheidung ein bisschen doof, die Hauptfigur so Target-exclusive zu machen in Form von so einem teuren Set mit einer anderen Figur, die man eigentlich auch so irgendwie hätte. Also dieser Gespenster-Egon, wenn sie den halt irgendwie mit einer anderen Figur gebracht hätten, nochmal vielleicht, was vielleicht cool gewesen wäre, wäre so ein Doppelset-Egon und New Goza.
Ja, das wäre auch cool gewesen.
Die alte Goza-Figur war ja angelehnt an die alte Erscheinung im 84er. Also das hätte ich cool gefunden, ja, glaube ich.
Das hätte ich auch sehr geil gefunden. Aber so, man hätte ja auch im Prinzip eine neue Wave machen können draus. Ne? Man hätte ja im Prinzip eine Phoebe bringen können, den Geister-Egon, den neuen Goza oder die neue Goza und Gary Gruberson und Kelly hätte man ja bringen können. So, ne? Ich meine, das wäre ja machbar gewesen. Ich finde es halt also auch mit dieser Entscheidung, dieses Exclusive-Set zu machen. Mich hat das schon genervt bei diesem Tully's Terrible Night Set, wo Louis halt mit diesem Terrorhund drin war, den wir ja sowieso schon hatten als Build a Figure.
Ja.
Das hast du halt auch echt schwer bekommen, so. Und ich habe das dann auch in einem UK-Shop bestellen müssen für sehr, sehr viel mehr, als das Set eigentlich wert gewesen wäre, so. Ich meine, jetzt inzwischen ist das in horrende, also in Höhen geschossen, jenseits von Gut und Böse. So.
Ist es?
Ja.
Das nicht mehr auf Radar. Aber ein gutes Beispiel. Das ist auch so was, wo ich damals, ich glaube, auch um die 70 Euro ausgegeben habe, weil ich mir einfach gedacht hatte, wenn du jetzt nicht zuschlägst, dann wird das nichts mehr. Genau. Und ich feiere dieses Set bis heute nicht. Also, das ist nicht irgendwas, wo ich mir regelmäßig angucke und sage, oh, wie geil. Aber das war halt noch in Ordnung, weil Louis ist nicht so eine Hauptperson gewesen. Genau. Und den Terrorhund haben wir eh schon gehabt. Also, das wäre jetzt noch eher was, wo man sagen kann, kann ich drauf verzichten. Hat man trotzdem nicht gemacht, weil man komplettistisch gedacht hat. Mhm. Aber jetzt ist es die Hauptfigur. Was los, Leute?
Ja, es ist auch, ich meine, auf der Habenseite für dieses Set steht halt wirklich, dass es cool ist, weil ich finde halt den Geister-Egon extrem gut gemacht.
Ja, ist gut gemacht, ja.
Der ist halt, ne, hat halt so diesen transluzenten Körper. Das Gesicht haben sie dann so weißlich bemalt. Das finde ich ganz cool. Auch so mit dem Bart und den Haaren. Ne, der sieht schon echt gut aus, so als Sculpt. Und ich finde auch, das wirkt nicht so billig mit diesem transluzenten. Da bist du ja auch oft sehr, sehr kritisch, ne, was sowas angeht.
Ja, aber bei der Figur sieht's gut aus, tatsächlich. Ja.
Und es ist halt cool, dass, also Phoebe finde ich von der Likeness, von dem, was ich bisher gesehen habe, die schwächste Figur von dem neuen Team, also von den Kids. Sieht aber in Natura anscheinend besser aus als auf den Vorabbildern von Hasbro. Und cool ist halt, dass du halt hier das Protonen-Pack hast, das sie halt auch im Film hat, ne, also am Werfer halt mit diesem Tape am Griff, ne, und diesem Holz, diesem Pumpgun-Griff vorne dran und so, und kannst halt auch das Zyklotron von dem Pack aufmachen und so, das finde ich schon sehr cool. Dann hast du ja noch den PKE-Taser mit bei, du hast dieses Glas mit Pilzen drin, sieht aber ein bisschen aus wie der Mood-Slime, keine Ahnung. Und was ich dann sehr cool finde, ist, du hast einen Terrorhund-Kopf dabei. Und zwar ist das der, der Zool-Kopf. Das heißt, du kannst den einen Terrorhund, den du aus dem Tully-Set hast, oder eben den vorherigen Build-A-Figure-Terrorhund, kannst du dann halt den entsprechenden passenden Hund dazu draus bauen mit dem Kopf. Das finde ich ganz cool.
Cool. Ja, das ist ganz nett. Also, ja.
Es ist halt
seltsame Entscheidung.
Ja. Verstehe es. Ich meine, es ist von Seiten von Hasbro ist es natürlich clever, weil die wissen, hey, das verkauft sich jetzt wie geschnitten Brot. So, ne?
Aber jetzt mal ernsthaft, die bringt es als Target-Exclusive raus. Das heißt, regulär, wir müssen eh drum kämpfen, regulär hängt das aber auch bei USA erstmal nur in den Target-Läden. Ja. Warum nicht Phoebe als Einzelfigur rausbringen und in jedes scheiß Spielwarengeschäft?
Ja, ich verstehe es.
Das ist die Hauptfigur. Das ist... Leute, was? Naja.
Ja, das wäre auch so ein Punkt gewesen, da hätte ich mir jetzt dann auch eher die Einzelfigur dann geholt, als halt dieses teure Set. Aber wahrscheinlich muss man jetzt echt wieder in den sauren Apfel beißen, wenn das genauso wie mit dem Tully-Set ist, wo man halt wieder 70 Öcken bezahlen muss, damit du das Set kriegst. Ne?
Ja, und gleichzeitig wollen sie dann 400 Ocken haben für das Pack. Also,
tja.
Ja.
Ja, aber also...
Ja, das kommt dabei raus, wenn man sich mit uns nicht abspricht.
Richtig.
Vorher. Liebe Grüße, Hasbro. Ja. Toll gemacht.
Nächstes Mal könnt...
Toll gemacht, Ray.
Was hattest du vor, mir ein zu teures Set zu verkaufen? Ach ja, jetzt war es also meine Schuld. Das hängt doch nur bei der Tage drum.
Dass du zu dämlich bist, dich irgendwie vorher zu sparen.
Dämlich! Sei vorsichtig, ich knipse dir die Lichter aus.
Ach ja?
Ja!
Komm schon, von mir aus kannst du gleich losgehen, ich mach dich fertig.
Du hast aber gerade...
Jungs, nackt ausziehen!
Ja, du hast gerade einen schönen Bogen geschlagen.
Klar, ich war im bösen Mutzleim, da habe ich um mich rumgeschlagen, klar.
Das Bangler-Pack, da gibt es mehrere Sachen zu. Zum einen gibt es, also für Leute, die noch unsicher sind, und sagen, ich weiß das ja, dass man es bei Zavi bekommen kann, zwinker, zwinker. aber ich bin noch nicht sicher, ob ich das backen soll. Und da gibt es eine sehr schöne Entscheidungshilfe auf dem YouTube-Kanal von unserem lieben Adam Savage, Tested, der sich von einem Mitarbeiter von Hasbro dieses Pack zeigen lässt. Und zwar mit allen Funktionen, mit dem Innenleben und so. Das ist schon geil.
Wo er sich auch erklären lässt, dass die Zusatzfeatures aus dem Videospiel sind, der Kerl.
Ach, wirklich, ne? Da dachte ich auch kurz so, ach, Adam. Aber man verzeiht es ihm. Er ist so begeistert von dem Pack und mir ging es halt beim Gucken auch so wie ihm. Ich fand es auch sehr cool. Es ist halt auch hier wieder faszinierend. Hasbro kann einfach keine geilen Produktbilder. Ist so. Das sieht nie annähernd so gut aus wie das tatsächliche Produkt. Ich meine, hier ist es ein Prototyp, was sie halt im Video zeigen. Aber das sieht schon so viel geiler aus.
Es ist bestimmt das Prop aus dem Film, das sie genommen haben.
Nee, so. Nee. Nee. Aber es ist schon geil. Also du merkst halt schon, und es wird ja auch gesagt, dass es hier und da noch so Sachen gibt, die noch verbessert und bearbeitet werden. Zum Beispiel der Verbindungsschlauch, das ist ja das erste Stretch-Goal gewesen, das ist schon freigeschaltet. Übrigens, heute ist das zweite Stretch-Goal freigeschaltet worden. Die Mini-Puff-Figürchen.
Sehr cool. Ja.
Und also ich glaube, momentan geht das so gut, dass ich durchaus sehe, dass da alle Ziele erreicht werden bis zum 12.
Ja, ich bräuchte halt noch, also eigentlich habe das noch nicht gebäckert. Aber ich hätte jetzt, für mich wäre jetzt irgendwie erstmal alles wichtig, weil dieses Notizbuch von Egon brauche ich nicht.
Ja, ich fand's cool.
Das ist natürlich, ja, ich beschwere mich auch nicht drüber, aber so ein Gitarrenhalter kriegst du für einen Zehner. An jeder Ecke, also wichtig waren für mich dieses Verbindungsstück und die Marshmallow-Figuren finde ich auch cool, weil es eben nicht die sind, die man in diesem Dreier-Set bekommt.
Genau.
Das finde ich ganz, ganz cool, aber ja, für mich ist jetzt schon genug Anreiz da eigentlich.
Ja, ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn die nächsten Ziele nicht erreicht werden. Wobei das Notizbuch von Spengler fände ich schon spannend, aber das ist jetzt auch kein Beinbruch. Schlimm wäre es halt echt gewesen, wenn der Verbindungsschlauch einfach nicht dabei gewesen wäre. So, das wäre halt echt ein K.O.-Kriterium gewesen, dann hätte ich es nicht gekauft, muss ich echt sagen.
Ja, wobei ich jetzt so nach dem Video zu urteilen den Eindruck hatte, als ob du mit dem Werfer trotzdem nach wie vor nicht das Pack aktivieren kannst, sondern du musst es hinten halt für sich anmachen und der Werfer wird halt einfach nur stromversorgt über das Pack.
Ja, genau. Also das scheint so das Hauptkriterium zu sein, warum dieser Schlauch gebaut wurde. Ich weiß halt nicht, die nehmen sich ja jetzt ein komplettes Jahr Zeit, um das irgendwie auszutüfteln, zu verbessern und so. Ich weiß nicht, inwiefern da vielleicht noch was dran gemacht wird, inwieweit man das noch, da fehlt mir halt auch das Fachwissen für, wie man das vielleicht noch irgendwie elektronisch hinkriegen kann, dass man das vielleicht wirklich ansteuern kann mit dem Werfer. Wobei es ja im Film halt auch so ist, dass das Pack eingeschaltet wird und dann der Werfer, ne? Also insofern ist es ja halt schon filmakkurat. Was?
Ja, Entschuldigung. Ist es. Ja, nee, ist es auch, entspricht auch der Darstellung des Packs im ersten Film.
Stimmt. Das wird oft übersehen, witzigerweise.
Ja, nee, weil das im zweiten haben sie es ja dann direkt am Werfer angemacht und in der Serie war es ja auch immer so, dass es direkt am Werfer, deswegen ist dieser eigentlich falsche Eindruck entstanden, dass man das über den Werfer direkt anschalten kann.
Nee, also jedenfalls, ich finde das Pack sehr cool, gerade eben, weil du das halt auch wie im Film so aufmachen kannst und dieses Zyklotron rausnehmen kannst, auch wenn es natürlich nur Spielzeug ist, aber du kannst innen sogar in diesen Steckverbindungen und diesen Elementen kannst du rumfummeln, kannst die rausnehmen, wieder einbauen und so weiter, kannst da Sachen abschrauben und so. Und es ist halt auch, also die sagen ja auch, dass sie eben auch die Cosplay-Szene im Blick haben und da ja auch denen was geben wollen, dass sie halt auch modden können. Es ist noch ein zusätzlicher Schalter im Pack drin, der noch keine Funktion hat, wo man aber was Eigenes dran bauen könnte, wenn man wollte. Der eigentliche Background zu dem Schalter ist aber, das ist ganz spannend. Das hat Ben Edie auch bestätigt per Kommentar bei YouTube. Adam sagt in dem Video, dass er meint, dass das Prop-Bau-Department den Schalter an der falschen Stelle angebaut hat. Und Jason halt drauf gepocht hat, nein, der muss da an der Stelle sitzen und rot sein. Und dann haben die halt diesen schwarzen Schalter da drin gehabt und mussten halt noch den roten Schalter da anbringen, ne, der ja oben quasi an diesem Ion-Arm sitzt.
Ja.
Und deswegen ist der Schalter halt auch da in diesem Pack drin. Der halt keine Funktion hat. Ich find's schon ein bisschen witzig.
Ja, das ist lustig Trivia.
Ja.
Ja. Naja, können wir noch drüber reden oder als Verbesserungsvorschlag mit einbringen, weil Hasbro das ja mithört. Dass die roten Lichter, Zyklotronlichter noch ein bisschen verbessert werden sollten.
Die finde ich auch bisher noch nicht so geil.
Das ist so mein einziger Kritikpunkt an dem Ding bisher.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das beim finalen Produkt besser aussehen wird. Was ja viele Leute schon angeregt haben, ist ja, dass bei der Powerzelle das blaue Lauflicht, das ist ja im Prinzip weiß und die Lichter sind blau. So, dass wenn das ausgeschaltet ist, hast du halt so einen weißen Balken quasi. Da haben ja auch schon viele gesagt, naja, besser wäre es, wenn man da halt einfach weiße Lichter einsetzt und einfach einen blauen Filter davor setzt, so, weil das würde dann geiler aussehen. Ich glaube schon, dass sie auch auf die Kritik eingehen werden. So, das ist halt ein Prototyp, den sie jetzt gebaut haben, der sieht halt so aus. Ich meine, dass auch im Video gesagt wurde an der einen Stelle, dass bei den Lichtern noch irgendwas gemacht wird.
Ja, gut. Dann, wir werden ja sehen, was da passiert.
Also der
ja, das ist,
ja. Entschuldigung, ich wollte noch anmerken, der Schlauch, der wird auf jeden Fall verbessert, weil der sieht halt in dem Video noch relativ starr und steif aus und da wurde aber auch gesagt, der wird flexibler gemacht, also den werden sie so machen, dass er wirklich richtig schön dann eben auch fällt und so.
Ja, das war nur ein Dummy. Ja, genau. Das passt schon. Aber ich muss auch dazu sagen, zu dem Video nochmal. Ich finde das so wunderschön. Ich bin ja großer Fan von Adam Savage. Du hast halt wirklich einen Kontrast zwischen einem, der halt wirklich das zwar auch beruflich macht, so ein Zeug, aber sich dafür begeistern kann und du merkst, das ist alles aufrichtig und dann hast du so einen PR-Typen daneben stehen, der irgendwie natürlich versucht mitzubegeistert zu sein, aber du merkst, dass der eigentlich nur seinen Job macht. Ich finde das schon nicht. will nicht über den einen herziehen, ich will nur Adam Savage wieder positiv hervorheben. Ja. Der Typ ist einfach der Beste.
Der ist auch wirklich toll. Also ich, deswegen, das steckt auch total an. Also wie gesagt, wenn man da noch keine Entscheidung gefällt hat, guckt euch das an. Also ich habe nach dem Gucken des Dings halt auch direkt das Pack bestellt. Also ich bin jetzt auf jeden Fall an Bord. Ich will das haben. Ich finde das cool.
Jo, Danny ist an Bord. Und dann Mitte 2023 sticht er in See.
Was?
Ja, weil das Pack dann kommt.
Ja, weiß nicht, vielleicht kommt es auch früher schon, man weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Mal gucken.
Man wird es sehen. Man wird es sehen.
Wir werden berichten.
Ja.
Ja, genau. Du hast noch einen sehr schönen Artikel gepostet zum Thema Peter Venkman in Ghostbusters 3. Wieso echt? Der ursprüngliche Plan war, als Ivan Reitman da noch am Steuer saß. Erzähl mal.
Ivan Reitman hat irgendwo erzählt, ich glaube tatsächlich auch in einem Podcast, amerikanische Sprache, ist ja egal. Er hat jedenfalls erzählt, wie die Pläne aussahen für Peter Venkman und wie der sterben sollte in dem ursprünglich geplanten Ghostbusters 3. Also dem Ghostbusters 3, der entstehen sollte, bevor man sich entschieden hat, mit Paul Feig das Reboot zu machen. Und weil, Kenner erinnern sich, Bill Murray hat ja mal so im Scherz gesagt, ja, wenn die mich umbringen am Anfang und ich als Geist wiederkomme, mache ich's. Das war ja nur so dahergesagt, aber haben das ja alle für bare Münze genommen und haben gesagt, okay. Und dann sollte es wohl so sein, dass er in der allerersten Szene des Ghostbusters 3 Films vom Bus überfahren werden sollte und dann später als Geist wiederkommt. Das ist irgendwie auch so Scary Movie Humor.
Ja. Nichts gegen Ivan, ja, aber man kann froh sein, dass er keinen dritten Teil gemacht hat. Also das hätte echt nur schief gehen können. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, also den Eindruck, dass er einfach nicht mehr das Gespür für Ghostbusters hatte zum Schluss. Also
ja, vor allem diese ich wollte gerade sagen, die Spackos, aber stattdessen werde ich meine Worte jetzt mit Bedacht und sagen, weißt du, die Spackos, die da Year One geschrieben haben, Gene Stupnitzky und der Eisenberg. Das ist so irgendwie. Ich will eigentlich nicht über Year One herziehen, weil es Harold letzter Film war, aber.
Aber der war furchtbar.
Der war furchtbar, war nicht gut. Er war nicht gut. Und das waren ja auch die es geschrieben haben. Und das waren halt lauter Plattitüden und billiger Humor. Und ich meine, wenn ich mir sowas angucke wie Scary Movie, das ist ja auch infantiler, alberner Humor. Aber auf eine gute Art und Weise, weil es von. Mit Gespür halt irgendwie gemacht wurde. Ja, zumindest.
Das ist die ersten beiden, würde ich noch sagen.
Ja, naja, zumindest der erste. Ja, aber Year One war doof und das ist irgendwie so, ja, Peter Venkman geht über die Straße und dann kommt ein Bus. Ich sehe die Szene vor mir, weil man sowas schon ganz oft gesehen hat in anderen albernen Filmen. Das ist irgendwie so, ach nee, nein. Leute. Und dann halt immer die Leute, die schreiben, ja, wie schade, dass der Film nicht gemacht wurde, als Harold noch am Leben war. Ja, nein. Das ist gut, dass es nicht gemacht wurde, als er noch am Leben war, weil die hätten so einen Scheiß gemacht.
Ja, wirklich.
Ich bin nur am Renten seit geraumer Zeit. Es tut mir so leid, Leute, aber das ist wirklich nicht gut, die Idee.
Alles gut. Ich finde das auch schlimm und ich habe auch letztens wieder irgendwie von jemandem gelesen, so, der sagte, ja, so schade, dass Bill irgendwie immer der Bremsklotz war. Ich denke mir so, Alter, wir müssen ihm auf Knien danken, wirklich, weil deswegen haben wir diesen tollen neuen Film bekommen, weil Bill die ganze Zeit gebremst hat. Wir hätten nur scheiß Fortsetzungen bekommen, wirklich. Es wäre furchtbar gewesen.
Das ist, ja, ich glaube, es ist wirklich so traurig, das war, aber halt auch die, Jason, habe ich in irgendeinem Interview gesehen, ich weiß, das hat jetzt mit dieser Newsmeldung nichts zu tun, aber wo halt gefragt wurde, wie das halt so war, Bill Murray wieder zu bekommen, und es waren sich ja auch ziemlich alle einig, dass er das nicht lustlos gemacht hat, sondern dass er wieder voll in der Rolle war und auch funktioniert hat, auch als der Bill Murray, den man, oder als Peter Venkman, den man so von früher kannte und den man sich so erwarten würde halt auch, und da hat Jason auch sowas gesagt, wie, ja, er glaubt auch, erstmal hat es viel mit Gil Cannon zu tun gehabt, weil die sich halt quasi ein mega geiles Verhältnis miteinander haben, seitdem sie damals mal einen Film zusammen gemacht haben. Und natürlich halt auch mit dem Drehbuch und so. Aber er meint dann, ja, ich glaube, es war, du hast es doch auch gesehen, oder? Das war das Gespräch mit Jess Hefstam. Da hat er ja gesagt, Bill und Harold hatten ja diese freundschaftliche Beziehung, die dann aber Probleme hatte ab Groundhog Day, also und täglich grüßt das Murmeltier. Und dass er irgendwie so vielleicht das Gefühl hatte, dass die Idee, dass sich Venkman von Egon verabschieden könne, das hätte ihm irgendwie gefallen. Ja. Und ja, das ist viel schöner als so ein alberner Slapstick-Quatsch mit Bus überfahren und so. Und ernsthaft. Und nicht euer Ernst.
Ich find's auch so spannend. Also man hat so jahrzehntelang irgendwie immer so das Gefühl gehabt, so wenn es jetzt ein Ghostbusters-Sequel gibt, dann muss das ja irgendwie auch so weitergehen, dass es halt ein bestehendes Franchise ist und eine Firma, die läuft und ein neues Team und so. Also die Art und Weise, wie halt der neue Film da rangegangen ist und das aufbereitet hat, da hat ja nie jemand dran gedacht. Da wirklich sich auch mal von diesen bekannten Sequel-Thematiken so abzuwenden und zu sagen, nee, ich mache jetzt eine eigene, schöne, intime Geschichte und
aber
ja?
Ja,
nee, alles gut, ich war eigentlich durch so.
Ich habe Redetrang, das ist ja geil. Super. Aber Danny, das sind genau die Leute, über die ich vorhin hergezogen bin, also was heißt hergezogen, die wo ich gesagt habe, denen geht's gar nicht um toll ausgefeilte Charaktere. Da ist wichtig, dass die Alten wieder vorkommen, dass der Ecto 1 vorkommt und diese ganzen Elemente, die man von früher kennt, ja. Das sind die Leute, die jetzt schreiben, ich hätte lieber damals den gehabt, als der noch am Leben war, ja. Und die hätten irgendein scheiß Drehbuch genommen, hätten das gedreht und das wäre nicht halb so schön geworden, wie das, was wir jetzt bekommen hätten. Die Leute hätten das auch abgefeiert. Also vielleicht nicht die große Menge, aber dieses Klientel. Mhm. Die halt solche Kommentare ins Facebook schreiben.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Und falls ihr dazu gehört, entschuldigt das bitte.
Weiß ich nicht, ob ich das entschuldigen will, weil ich find's halt auch irgendwie stumpf, so, wenn man so sagt, so, ey, Hauptsache, ich sehe Protonenpack und Bill Murray und so, aber der Rest kann ruhig schlecht sein, aber Hauptsache, es ist ein richtiges Ghostbusters 3, so. Nee, wirklich.
Ja,
also, ich glaube, wir sind nicht der Podcast für euch, sorry.
Die Entschuldigung war jetzt eher so, weil das sind ja alles Mutmaßungen, ja. Die Idee mit dem Bus finde ich blöd. Gab ja ein paar Drehbücher. Es kann ja alles sein, dass irgendwie unter diesen vielen Drehbuchentwürfen, die da damals angefertigt wurden, eine total geniale Idee ist. Wir haben sie alle nicht gelesen.
Ja, kann schon sein, ja.
Aber von dem, wir haben ja das, was durchgesickert ist. Und ich für meinen Teil zumindest habe da nichts gelesen, wo ich gesagt habe, boah, das hört sich mindestens so interessant an, wie das, was ich jetzt viermal im Kino gesehen habe. Ja, das ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Mir hätte es halt nicht gereicht.
Punkt. Ja, ich kann nur zustimmen. Also, weiß ich nicht. Also, du hast halt jetzt was so viel mehr Substanz hat irgendwie als, keine Ahnung, so ein Skript wie das von Max Landis zum Beispiel irgendwie mit diesem völlig überladenen Finale mit der riesigen Klo-Rolle und dem riesigen Ghostbusters-Team, das irgendwie aus 12 Leuten oder so besteht, ja, die alle draufballern und dann Walter Peck, der ein Megafon nimmt und die Menge anheizt, die sollen jubeln und so. Und du denkst dir so, wer schreibt sowas? Was ist denn das? Max Landis, ich bitte dich. Warum schreibt er so eine Scheiße? Das ist unglaublich.
Tja, ist wohl wahr.
Wir bleiben bei Ghostbusters 3, also Ghostbusters 4. Der gute Dan hat.
Ich finde das irgendwie so geil. Danke dir, Danny, an der Stelle mal, dass du durch diese Sendung so schön durchleitest. Ich hab halt einfach keine Seite auf und nix und red nur einfach mit.
Danke, aber mach ich ja gern. Ich hab halt die ganze Zeit so ein bisschen Angst, noch ein bisschen das Gefühl, ich rede zu viel.
Nö. Ich bin sehr zufrieden, okay, heute.
Danke. USA Today hat Dan Aykroyd gefragt, wie er sich so die Zukunft des Franchises vorstellt. Du lachst schon. Ja, die Antwort fand ich auch ein bisschen lustig. Ich zitiere mal von der wunderbaren Seite ghostbusters-deutschland.de. die auch ein bisschen was mit diesem Podcast zu tun hat, habe ich gehört.
Cool, ein Bindestrich.
Ja. Nicht?
Okay. Doch, gut. Unbedingt. Wer weiß, wo ihr
Wer weiß, wo man sonst landet. Vielleicht in der Hölle. Und zwar sagte er, ich würde gern sterben. Ich denke, Billy und ich sollten im nächsten Film umgebracht werden. Oder vielleicht sollten wir damit auch warten. Man kann die noch lebenden Geisterjäger Ernie, Billy und mich noch für Teil 4, 5 und 6 nutzen. Wir könnten weitermachen, bis wir gehen. Danach ist es Zeit für ein Tribut. Der Tod holt uns noch früh genug.
Hey, wir sollten sterben. Das ist dramatisch. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir auch noch 17 Filme. Ich rufe gleich mal Bill Murray an. Hey Murray, I'm drunk. Got a new script for you.
Ich mag Dan sehr, aber seine Ideen sind echt nicht mehr die geilsten. Ich bin so froh, dass jetzt echt Menschen am Ruder sind, die kreativ einfach bessere Visionen haben und einfach mehr Gespür für Ghostbusters, weil es ist schon krass, dass die Leute, die es eigentlich gemacht haben früher, nicht mehr das Gespür dafür haben.
Er soll die Rolle von Egon aus Extreme Ghostbusters übernehmen für die neuen. Da bin ich völlig d'accord. Wir haben auch schon öfter gesagt, der Buchladen könnte so eine Art das werden, was die Magic Box oder Bücherei bei Buffy war.
Das fände ich auch cool.
Das fände ich cool. Winston, auch das stammt, die Idee stammt also von Jason Reitman. Ich weiß nicht, ob es im Yes Have Some Podcast war oder im irgendwo anders. So viel angehört und gesehen. Aber er hat Winston irgendwie als wie hieß er gleich nochmal? Sam Jackson in Marvel.
Nick Fury.
Nick Fury, also Winston könnte so ein bisschen der Nick Fury des Ghostbusters-Universe sein, ja? Er ist ja auch reich und ist das Ende des. Die Abspannszene impliziert ja schon so ein bisschen die Richtung. Das fände ich cool. Winston ist so der Finanzier und so und guckt das von oben. Ray ist so die Anlaufstelle für Informationen, wenn es um irgendwelche speziellen paranormalen Bedrohungen geht. Perfekt. Ja. Und Murray hat keinen Bock, lass den draußen.
Ja, ich.
Wenn er will, kann er zurückkehren, aber ihn nicht so einbauen, dass es von ihm abhängig ist.
Ja. Ich finde auch, Peter ist nicht der Part, der jetzt immer dabei sein müsste. Also wenn er mal Bock hat und einfach mal irgendwie vorbeischaut oder so, dann würde das eigentlich schon reichen. So. Deswegen, also ich finde wirklich Ray und Winston, gerade Winston ist jetzt die wichtigste Figur da eigentlich vom alten Team. Und Ray passt ja immer noch wunderbar da rein, weil er eben durch seinen Buchladen die Recherchen machen kann und so. Und ich kann mir das auch richtig gut vorstellen. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder Ausmaße annehmen muss wie, keine Ahnung, jetzt lässt Winston die Firma auferstehen wieder und das wird wieder so ein Franchise im Film quasi. Weiß ich nicht, ob ich das brauche so. Also, weiß nicht, weil ich fände halt schön, wenn es halt mit den Figuren weitergeht, die jetzt eingeführt wurden. So. Weil von denen will ich mehr sehen, von den Spanglers und so. Ich fände es übrigens geil, wenn es eine Serie geben würde, die The Spanglers heißt.
Ja, oder Louis und Jana, eine fast normale Familie.
Es gibt tausend Optionen für Spin-offs und so. Ja, aber gerade die Spanglers, denen soll es ruhig weitergehen. Das weiß nicht, fände das toll, wenn das so weitererzählt werden würde. Ich meine, ein Sequel wird ja wahrscheinlich eher erst in 2 bis 3 Jahren gedreht werden, würde ich mal sagen, so. Und grundsätzlich sind die Kids dann ja alt genug, dass sie eben da auch ein junges, richtiges Team quasi bilden könnten. Also das wäre schon möglich.
McKenna Grace hat gesagt, auf die Frage, ob es eine Fortsetzung geben wird, ich kann dazu nicht wirklich was sagen, aber wenn, dann wäre ich nächstes Jahr wahrscheinlich 16 Jahre alt, wenn es gedreht wird.
Ja. ja, das reicht ja.
Die Interviewer rasten aus, als sie sagt, ich kann dazu nichts sagen, so nach dem Motto, ja, sie darf nichts sagen, es ist offiziell.
Na, dabei wusste sie ja wahrscheinlich nur nicht, wie sie damit umgehen soll, keine Ahnung.
Nein, sie hat das schon mit Bedacht gewählt, dieses, ich darf nichts sagen.
Okay. Also, glaubst du, die sind eh schon involviert und wissen?
Ich glaube, dass die alle wissen, dass was geplant ist und man jetzt wirklich nur noch wartet, wie das Einspiel weiter verläuft. Und dass halt wirklich quasi nur der Schalter umgelegt werden muss und dann wir irgendwie in den nächsten Wochen schon sehen, nächster Teil kommt, Jason Reitman produziert und hat eine Idee, aber jemand anders schreibt das Drehbuch und dirigiert und so. Das ist meine Prognose.
Ja, ich muss ja sagen, das wäre schon geil, wenn wir auf den nächsten Film oder das nächste halt nicht so lange warten müssten. Aber ich denke mal halt auch so, ich bin hin und her gerissen. Einerseits zeigt die Situation mit dem neuen Film ja gerade, dass Ghostbusters immer noch fürs Kino auch funktioniert. So. Aber eine Serie wäre was, was ich mir echt wünschen würde, weil du da viel mehr erzählerische Möglichkeiten hast und so und die Charaktere mehr Tiefe haben können und so. Weiß ich nicht. Ich würde wirklich sehr auf eine Serie statt einem Film plädieren, aber vielleicht kommt auch beides und es kann funktionieren. Also ich weiß es nicht, aber ich möchte mehr.
Ich wollte auf jeden Fall noch einen Film fürs Kinofilm, den habe ich bekommen. Und wenn jetzt eine Serie kommen würde, dann wäre das auch schön. Dass Ghostbusters als Serie gut funktionieren kann, haben wir schon an den Comics gesehen. Das ist eine Comics-Serie, aber das fortlaufend, du hast viel Zeit und so. Perfekt. Aber wenn es jetzt ein Film wird, dann gehe ich auffeiern. Ja, das ist auch genau, schön.
Ja, das.
Ich würde mich wahrscheinlich nicht mehr so unter Druck setzen, was die Premierenvorstellungen angeht.
Stimmt.
Aber gut.
Ja, mal schauen, vielleicht kriegen wir in 2 Jahren schon den nächsten Film oder oder eine Serie, eine Staffel um die Ohren gehauen, wer weiß.
Ja, aber Danny, aber die südamerikanische Variante, ja? Virusvariante ist viel schlimmer und ansteckender als die Delta-Variante.
Ach,
ich freue mich schon auf die nächsten auf die Verschiebung von Ghostbusters 4.
Ja.
Wir können das überbrücken mit Besprechung von Cartoon-Folgen. Das macht nichts.
Und wir können aus Jason Dark Büchern vorlesen, das ist auch schön.
Ja, das stimmt.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir haben noch gar nicht die aktuellen YouTube-Folgen vorgestellt.
Was kam da raus? Kam heute irgendwas raus? Ich habe heute Morgen geguckt, da war nichts gelistet.
Naja, was wir noch nicht besprochen haben, weil wir es, wie gesagt, beim letzten Mal nicht machen konnten, weil wir keine News besprochen haben, war zum einen, ich weiß gar nicht, da lachen ja die Hühner. Haben wir das beim... Nee, das ist ja erst vor einer Woche erschienen.
Channel.
Chicken He Clucked. Von...
Tatsächlich? Ach, heute ist... ja, egal.
Gut, also...
Okay.
Ich sag mal so, also von The Real Ghostbusters gibt's die Folge Chicken He Clucked im Deutschen, da lachen ja die Hühner.
Und da habe ich nicht drüber gesprochen? Mir ist voll danach, als hätte ich darüber gesprochen.
Aber wir haben doch letztes Mal keine News gehabt.
Ich habe darüber gesprochen. 100% habe ich nicht darüber gesprochen? Okay, ist ja auch scheißegal. Wir können es ja kurz machen. Coole Folge. Ich mag die Folge.
Ich mag die auch, ja.
Ist nein, die ist witzig, die Schlagfertig ist, sie ist albern, aber es ist nicht so letzte Staffel albern, wo die Serie in sich albern ist, sondern die Geschichte nimmt sich ernst, die Albernheit entsteht aus der Situation. Da ist halt dieser Irre, der diesen bekloppten Wunsch hat, dass alle Hühner verschwinden und deswegen halt Dämonen, also diesen Dämon zu Hilfe ruft. Aber allen ist bewusst, wie bescheuert das ist. Der Dämon ist das so bewusst, dass er sich schämt. Dass er dann nachher auch gedisst wird in der Unterwelt und alles. Also das ist gut albern. Das ist toll albern. Oh mein Gott, ernsthaft, willst du dir nicht Reichtum und Ruhm wünschen? Und nein, ich will nur, dass alle Hühner verschwinden. Großartig, finde ich witzig.
Ich finde es auch schon schön in einer der ersten Szenen, wo er so auf der Parkbank sitzt und neben ihm jemand sagt, sie riechen irgendwie so nach Hühnchen. Und er so durchdreht. Ja, so geil. Ey, dieser Typ ist einfach auch so weird.
Ja, das ist auch schön, die Szene, in der die Ghostbusters in der Bibliothek sind. Und Egon will sich irgendwie ein Buch ausleihen. Und er hat das aber schon. Dann meint er, haben sie einen neuen Duft drauf? Und sie sagt, ja, es ist Bleu de Gans.
Bleu de Gans. Super, ja. Gag.
Ich weiß nicht mehr, was es im Original ist. Ich habe die Folge erst neulich im Original gesehen. Eben bei YouTube. Da war es auch irgendwas Witziges, aber blöde Gans.
Richtig gut.
Ja.
Oh Mann. Ja, gut. Auf jeden Fall eine schöne Folge. Und von den Extreme Ghostbusters gibt es die Folge Mole People.
Ja.
Ich glaube, ist auch cool. Wie heißt die im Deutschen?
Spuk bei den Tunnelmenschen.
Ja, ist auch eine schöne Folge. Finde ich, weil der liebe Garrett hier zum ersten Mal ein Charakter ist, den man hier auch mal sympathisch finden kann und der mal so ein bisschen Herz hat und so. Also
das stimmt.
Das macht die Folge sehr, sehr wertvoll, finde ich.
Erstmal ist das mit Garrett und so und Steffi, die heißt ja Steffi. Eigentlich hat sie ja einen viel längeren, komplizierten Namen, aber Garrett fragt dann, oder Egon sagt, das ist zu kompliziert. Ja. Hast du keinen Spitznamen? Ja, Steffi. Das funktioniert gut. Und dann finde ich halt das Setting auch cool. Oder die Idee, dass da halt im Untergrund dann halt irgendwie so ganze abgespaltete kulturelle Bevölkerungsgruppen für sich leben könnten. Was ja auch auf einer tatsächlichen Annahme basiert, habe ich mal geguckt. Also es gibt tatsächlich es wird geschätzt, dass 5000 Leute im Untergrund von New York in stillgelegten U-Bahn-Schächten und Stollen wohnen. Und dann ist die Legendenbildung halt weiter, dass die halt irgendwie ganze Parallelgesellschaften gebildet haben und ganze Parallelkulturen und darauf baut das auf. Das finde ich sehr cool. Das ist eine schöne Idee.
Ja, können wir ja irgendwann mal als Folge im Fokus machen, können ja vielleicht diesen Background mit dieser realen Theorie, Geschichte, wie auch immer, mal so ein bisschen aufarbeiten. Das fände ich, glaube ich, ganz gut.
Ja, ich auch. Okay. Ja, und dann ist tatsächlich, das ist aber noch nicht auf der Seite, weil als ich heute einen Artikel aufsetzen wollte, war die Folge noch nicht gelistet, aber tatsächlich ganz frisch raus ist von Real Ghostbusters noch Revenge of Murray the Mantis, also Greta, die Heuschrecke. Die geplatzte Heuschrecke.
Ja, die Folge fand ich mal doof, leider.
Ich habe einen Softspot für die, ja. Ich mag die. Das ist halt eine der Folgen, die ich damals ganz früh geguckt habe und ich mochte diesen Kampf dem Greta gegen den Marshmallow-Mann. Das fand ich cool. Obwohl die Folge an sich ein bisschen gaga ist, teilweise.
Durchaus.
Wir haben den Ballon aufgefüllt in einem früheren Leichenschauerhaus. Oh, dann sind da sicher die Kräfte des Todes freigesetzt worden. Das ist so doof. Weil der Tod ja auch per se böse ist halt und ist schon ein bisschen ist
merkwürdig. Also, ja, gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsfolgen.
Ach so.
Ja. Gut, einen Newspunkt haben wir noch. Ich weiß nicht, ob es den Leuten aufgefallen ist. Also zum einen, wir spoilern immer noch. Ich glaube, ich werde mal im Nachgang so eine Spoiler-Ansage aufnehmen, die wir vor die Folge schneiden oder so. Fühle mich sonst gerade sehr unwohl damit. Und zwar wird euch aufgefallen sein, dass Slimer fehlt im neuen Film. Also es stört nicht, aber er fehlt. Und dann gab es so ein paar Fragen, so ja, wieso ist Slimer denn nicht dabei? Und es ist eigentlich sehr naheliegend und Jason hat es auch noch mal erklärt. Und
ja.
Also zum einen finde ich das auch sehr passend, was er sagt, dass Slimer im ersten Film halt fies und auch gruselig war und so. Und dass er halt später im zweiten Teil einfach wie so ein Haustier oder zu einer Art Haustier gemacht wurde und dass er in der Feuerwache wohnt und dass er jetzt quasi einfach in New York ist und nicht in Somerville, Oklahoma und dementsprechend halt Mancha jetzt quasi den Platz von Slimer einnimmt. Ich finde es schade, dass man das erklären muss.
Ja, also ja. Ich meine, ich habe zum Slimer in dem Film eine total neutrale Einstellung. Wenn der jetzt da gewesen wäre, hätte es mich nicht gestört. Dass der jetzt fehlt, stört mich genauso wenig. Mir völlig egal. Aber es macht natürlich Sinn. Also ich hätte gedacht, der mittlerweile ist der Rays Haustier oder Kumpel oder wie auch immer, weil er ja im zweiten Teil schon in der Feuerwache rumhing und dass der dann vielleicht irgendwie so ein Verhältnis zu denen aufbaut wie in der Trickserie.
Ah, weiß ich nicht. Ich hätte es ein bisschen schade gefunden, weil das genau das gewesen wäre, so, ja, jetzt macht man da noch den, also es ist ja so schon so viele Callbacks und dann noch Callbacks zu der Trickserie, indem man Slimer zum Haustier macht und so oder zum Hausgeist.
Ja, das hat ja der zweite schon gemacht, mehr oder
weniger. Ja, aber
Also er ist ja schon etabliert in der Filmserie.
Ja, das stimmt schon, aber halt nicht in der Form wie in The Real Ghostbusters. Wenn er da jetzt quasi noch Kumpel von Ray gewesen wäre und so und die miteinander interagiert hätten, hätte ich merkwürdig gefunden, weiß nicht. Also mir fehlt Slimer null und ich bräuchte ihn tatsächlich auch in späteren Filmen nicht mehr. Also ich habe Slimer, glaube ich, echt inzwischen ein bisschen über.
Ja, ich fand es halt eine interessante Entscheidung, weil der Film sich so an alles festgehalten hat, was es früher gab. Selbst dann ausgepackte Schokoladenriegel. Aber dann das Maskottchen, das wirklich in jeder Inkarnation von Ghostbusters bisher dabei war und wahrscheinlich so bekannt ist wie das Logo, dass sie das aussparen. Aber wie gesagt, eigentlich ist es mir so egal. Ja. Weiß ich nicht. Und Slimer wird, wenn die jetzt nach New York zurückkehren, kommt der auch irgendwann wieder. Allein schon, weil du dann irgendwann den Moment hast, oh, Slimer!
Ja, du kannst ihn halt wieder hervorragend als Callback nutzen.
Ja, oder du gibst ihm so ein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Man kann schon geile Momente mit Slimer schreiben. Das geht schon. Das passt schon. Glaube ich.
Ich weiß nicht. Ich finde es halt schwierig, weil er hat, finde ich, wirklich am besten im ersten Film funktioniert. Eben weil er da halt neu und frisch und gemein war und ein bisschen widerlich und so. Und im zweiten ist er halt einfach, hat er diese Tom und Jerry-Szenen mit Louis und weiß nicht, wenn man das komplett rausgeschnitten hätte, es würde ja auch nichts fehlen.
Ich glaube, wenn man das komplett rausgeschnitten hätte, dann wäre Slimer, hätte er dann nicht diesen Status, aber hat er damals schon gehabt, ja, über die Serie. Weiß ich, ich mag Slimer total. Den Slimer aus den ersten beiden Staffeln der Serie. Weil das halt nicht so ein Haustier ist, sondern der ist halt irgendwie so ein disgusting Blob, der damit existiert. Und die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde, da könnte man was draus machen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendeiner von den neuen, wenn die jetzt nach New York gehen wieder und dann ist einer allein unterwegs und ist in irgendeiner bedrohlichen Situation, dass dann auf einmal Slimer kommt oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann mich noch leider nicht genau, was es war, aber ich kann mich halt noch an die eine oder andere Fantheorie unsererseits erinnern im Vorfeld des Films, wo da waren einige coole Ideen, die wir auch hatten, irgendwie mit Slimer.
Echt?
Ich weiß allerdings nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war irgendwas mit auf der Farm da irgendwie.
Ich dachte eigentlich, ich wäre immer bei dem Standpunkt gewesen, ich brauche den nicht im Film.
Nee, wir haben im Sommer 2019.
Ach, so lange her.
Ja, da haben wir irgendwann mal ein bisschen rumsiniert. Egal.
Ja, keine Ahnung. Am Ende wird's wahrscheinlich weil jetzt einfach, glaube ich, gute Kreativteams dahinter stehen, bei denen das Franchise in guten Händen ist. Ich meine, Jason scheint jetzt wirklich eher so in charge zu sein, was so die Ideen und Konzepte angeht. Insofern ist das einfach in den besten Händen. Und am Ende wird's wahrscheinlich cool, was sie mit Slimer machen, so, weil der neue Film halt auch so viele Sachen eingebaut hat, von denen ich im Vorfeld dachte, das kann nicht funktionieren. Die Mini-Puffs, dachte ich im Vorfeld, das wird inflationär eingesetzt, das wird der Minion-Effekt sein, die werden dem Film einfach ständig präsent sein, die sind einfach exakt in zwei Szenen zu sehen und in denen funktionieren sie hervorragend. Und auch Gozer und Shandor, was ich im Vorfeld nicht gedacht hätte, das funktioniert im Film und hat mich begeistert. Und insofern, ja, wahrscheinlich bin ich jetzt noch skeptisch, aber wahrscheinlich wird das wieder fantastisch werden.
Ja, wenn ich sage, ich würde das cool finden, Slimer wieder zu treffen, dann meine ich ja nicht, ich will Slimer um Slimer willen, sondern ich unterstelle denen ja schon, dass sie was Cooles dann auch damit machen.
Ja, wahrscheinlich, ja klar, also sonst würden sie es nicht machen. Ja, ich bin super gespannt. Ich fänd's, glaube ich, cool, wenn wir mal als Thema der Woche in Zukunft mal einfach irgendwie so ein bisschen wieder Theorien spinnen würden, ein bisschen rumrätseln und Fantheorien spinnen, wo es so in Zukunft hingehen kann für das Franchise, was wir gern für Erzählungen sehen würden und so. Ich glaube, das fände ich mal ganz interessant.
Nicht? Ja, das sehe ich auch so. Nein, ich fand, das waren so mitunter die coolsten Sendungen, die wir so hier hatten.
Also ich hätte Bock drauf. Ich bin da jederzeit bereit für, können wir gerne mal machen.
Ja. Das, ja, auf jeden Fall. Es wäre natürlich cool, wenn die uns schon die ein oder andere Information geben würden, sodass wir was damit machen können. Wobei das, glaube ich, halt auch so ein bisschen das die Krux war mit dem neuen Film. Ich hab's wirklich sehr geliebt, mit dir Fantheorien zu ersinnen. Und die eine oder andere fand ich halt schöner als das, was dann gekommen ist. Also es kann einem auch so ein bisschen reinfuschen.
Die Sache ist, ich habe alle Fantheorien schon wieder vergessen, über die wir geredet haben, weil es so lange her ist, dass ich das überhaupt nicht mehr im Kopf hatte.
Mich haben die so gepusht und so begeistert, ich habe da nie was von vergessen, außer das, was wir für Slimer irgendwie uns ersonnen haben. Aber es ganz viele tolle Sachen. Großartig. Das ist ja jetzt auch bescheuert. Ich sitze hier und sag, ja, weißt du, was wir uns ausgedacht haben? So ganz tolle Sachen, großartig. Und ja, hätte Jason mal mitgehört. Nee. Nein. Ich sag ja nur, ich muss ein bisschen auf mich achten irgendwie. Das muss mir noch so ein bisschen. Ich dachte, ich bin wirklich davor gefeit und vor dieser Erwartungshaltung, die man sich selbst auch mit sowas aufbauen kann halt. Das ist, man kann sich auch selbst im Weg stehen.
Ja, weiß nicht, also ich glaube, ich bin da ein bisschen lockerer, weil ich mag das total, dieses Rumspinnen vorher quasi und dieses Theorien sich ausdenken, wo es so hingehen könnte und dann auch immer das so im Kopf durchspielen. Aber ich glaube, es lag auch daran, dass da einfach so viel Zeit ins Land gezogen ist, bis der Film dann kam, dass ich, wie gesagt, das einfach auch gar nicht mehr im Kopf hatte, über was wir da alles geredet haben, nicht da gedanklich halt komplett frei von war. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ich find's halt auch cool, wenn nicht das passiert, was ich mir im Vorfeld zurechtgesponnen habe.
Ja, ich meine, die Sache ist die, wenn wir halt irgendwelche Fantheorien haben, wir erzählen ja nichts oder schlagen ja nichts vor, was wir doof finden. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo man halt irgendwie auf eine Idee kommt, ah ja, sie könnten das ja so und so machen. Und was hältst du davon? Oh ja, und dann könnte das passieren. Man pusht sich dann irgendwie so gegenseitig hoch. Das sind ja keine Sachen, die doof sind. Und dementsprechend, wenn es dann anders kommt oder halt nicht so, man neigt ja auch als Fan dazu, das mehr auszuarbeiten als vielleicht diejenigen, die da in charge sind. Ja. Keine Ahnung. Ja. Mal schauen. Ich bin gespannt, ob wir noch das eine oder andere an Zusatzinfo bekommen, vielleicht noch in Form von rausgeschnittenen Szenen. Aber habe ich schon gesagt, dass die nächste Sache, auf die ich mich wirklich richtig freue, ist das Artbook.
Ja, da freue ich mich auch drauf.
Da denke ich.
Bei Amazon gab es ja auch schon, also du hattest mir ja schon irgendwie zwei Scans von den Seiten geschickt, die man irgendwo sehen konnte. Und bei Amazon gab es auch eine Seite, wo man die Konzepte von Mancha sieht. Und zu dem Miner Ghost.
Ja, ich weiß ich nicht, ob ich habe die Seiten alle gesehen, so. Aber beim Scrollen irgendwo anders oder in Gruppen oder so. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus, alles. Und ich jedes Mal, wenn ich im Film sitze und mir den Abspann ansehe und wenn da siehst du ja ganz viele so skizzenartiges Zeug und so, und dann denke ich mir auch, cool, sowas würde ich gerne im Artbook sehen.
Das fände ich auch cool. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, der neue Release-Termin ist jetzt der 7.12. Also.
Ich habe das komplett aus dem Blick verloren, wann das kommt also irgendwie.
Ursprünglich sollte es ja irgendwie jetzt am 26. erscheinen, also quasi gestern. Und dann war es zwischendurch mal irgendwie der 1.12. Und jetzt hab ich gesehen, der neue Termin ist der 7.12. Mal schauen.
Okay. Oh, cool. Ja, man wird schon sehen. So, gibt's noch was an News?
Ich überlege gerade eine Sache, da hast du, glaube ich, noch keinen Artikel zugeschrieben, dass immer wieder gesagt wurde, ja, ob es nicht vielleicht einen Extended Cut oder einen Director's Cut von dem neuen Film geben wird auf Blu-ray. Und Jason hat darauf hingesagt, dass er, wenn er einen Film macht, dann hat er ja quasi schon den Director's Cut gemacht, weil es ist ja so, wie er ihn halt schneiden wollte. Und er hat den Film halt so geschnitten, wie er ihn haben wollte. Und damit ist er auch immer noch zufrieden und stolz drauf. Und also er hat das ausgeschlossen, dass es einen Director's Cut geben wird. Und es gibt natürlich viele Szenen, die es nicht in den Film geschafft haben. Und natürlich auch so alternative Szenen aus den Trailern. Die werden höchstwahrscheinlich auf der Blu-ray landen. Aber so einen Extended Cut oder sowas wird es nicht geben vom Film. Und ich finde das ehrlich gesagt auch ganz gut.
Ja, ich auch. Ich bin sowieso kein Freund von zig verschiedenen Filmversionen. Das ist, weißt du, da musst du immer fragen, ja, welche Version hast du denn gesehen? Und ja, ich habe den und den Film gesehen, fand ich voll gut. Nee, den fand ich voll schlecht. Ja, vielleicht habt ihr verschiedene Versionen. Ja,
das wird am Schluss dann wahrscheinlich so sein wie mit den Szenen, die halt aus dem ersten Ghostbusters-Film zum Beispiel geschnitten wurden. Und wo du halt, also geht mir zumindest immer so, ich finde die immer nett zwischendurch so zum Angucken. Aber wenn die alle im Film gewesen wären, dann wäre der sehr unrund geworden. Und
ja, das stimmt. Nee, das ist wirklich, da ist alles rausgeflogen, was. Der ist schon wirklich alles so schön, wie es geschnitten wird.
Boah, dann sind wir durch.
Gut, darf ich vielleicht noch anmerken? Ja, ich war ja vor ein paar Tagen im Café gesessen und gegenüber ist ein GameStop und da guckt mich dieser Funko-Marshmallow-Mann an. Dieser halb verkohltes Arschloch, ey, das kleine.
Kleine
Mist. Ernsthaft. Und der guckt mich die ganze. Das war überhaupt nicht beabsichtigt. Ich setze mich da hin und sitze halt direkt mit meinem Kopf so in seine Richtung. Und ich sehe ihn an und er sieht mich an. Also eigentlich guckt er so ein bisschen an mir vorbei, aber er sah die ganze Zeit richtig geil aus. Ist das auch deiner, den du hast, den angekuppelte?
Nee, ich habe den ersten Stay Puft aus der ersten Wave quasi. Also, war die erste Wave. Den habe ich in der.
Nee, du hast doch diesen großen.
Ja, es gab ja früher noch einen kleineren. Das war ja der mit den ersten Figuren quasi erschienen ist, glaube ich. Den habe ich in der angekugelten Weltversion. Der guckt ja auch so ein bisschen unzufrieden. Und den großen, den habe ich in der normalen Version, der neueren.
Ach so, okay. Na, ich habe den großen gesehen in der angekugelten Version. Und ich finde den so cool. Ich finde auch schon den normalen cool. Also, es sieht generell sehr schön aus. Aber 40 Euro wollten die dafür haben. Und das in der Situation, wo Hasbro mir auch noch 400 Euro für ein Pack abnehmen will und 100 Euro für ein Doppelfiguren-Set. Also, irgendwo ist auch Schluss mit lustig, Freunde.
Ja, wirklich.
Ist das 40 Euro? Ist das, wie sind da die Preise? Weißt du noch, was du bezahlt hast?
Ich könnte es jetzt nicht mehr sagen. Ich hatte mir das alles so komplett irgendwie bei Pop Culture geordert, weil das zu dem Zeitpunkt war das da ultra günstig irgendwie und selbst mit Zoll und so bin ich da für so ein Komplettset echt gut bei weggekommen. Also ich weiß es nicht mehr, was der da genau gekostet hat.
Okay. Na gut. Leute. Gut.
Dann war's das.
Dann war's das.
Ja.
Ist doch wieder länger geworden, als ich gedacht habe. Ja, wie immer halt.
Ja, es ist jedes Mal so. Ich sag da schon nichts mehr zu. Das ist jedes Mal über die 2 Stunden drüber. Ist unfassbar. Ja, aber es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wie gesagt, wirklich, also auch für die Leute da draußen, dass ich nicht zu viel geredet habe. Ich habe da immer so ein bisschen Bedenken und habe immer das Gefühl, ich lasse den Timo nicht genug zu Wort
kommen. Danny, das ist ein Podcast. Wir müssen reden.
Ja. Ja, aber nicht, wenn ich alleine rede.
Ja, aber das ist doch in der Situation, wo ich froh bin, wenn du redest, ist das doch perfekt. Ich fand es gerade sehr, sehr, sehr angenehm. Ich hatte so das Gefühl, dass es ausgewogen war. Sehr schön. Du hast diesmal tatsächlich ein bisschen die Führung übernommen und ein bisschen mehr geredet. Und das sind dann die Folgen, die ich mir am liebsten anhöre im Nachhinein.
Okay, na gut, dann also das sind die Folgen, die überspringe ich. Aber ich höre mir sowieso kaum was nach dem Schnitt an. Insofern.
Okay.
Alles gut. Okay. Kurzes Shoutout nochmal für den Daniel von Die Eskapisten. Fantastischer Podcast. Unbedingt hören, der uns diese schöne neue Version vom Intro gemacht hat.
Ja, mega. Das ist mega cool.
Um den Text ein bisschen zeitloser zu gestalten. Und ich kann jetzt schon sagen, für die Weihnachtsfolge, unser Weihnachtsspecial dieses Jahr, bekommt auch eine etwas weihnachtlichere Version spendiert, also kann man sich schon mal drauf freuen.
Ja, liebe Grüße.
Liebe Grüße und vielen Dank nochmal.
Und ich wette, ich unterstelle ihm jetzt, dass er derjenige ist, der mein Rant kommentiert hat in der letzten Folge.
Nee.
Nein! Nee.
Ich glaube nicht.
Du glaubst nicht?
Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher.
Wer war?
Das Ding ist, ich möchte es ja auch nicht so sagen.
Okay.
Ich möchte ja niemanden verpetzen.
Okay. Ja, lieber du.
Gut.
Melde dich bei mir. Ich bin sehr an dem interessiert, was du dir so gedacht hast. Okay.
Ja. Gut. Dann, Timo, vielen Dank. Es war ein Fest.
Hau rein.
Du auch.
Und ja.
Dann bis zum nächsten Mal.
Arrivederci.
Und wir sagen Arrivederci.
Arrivederci.
Okay. Dann ja, sagen wir wie immer 3, 2, 1.
Tschüss.
Merchandise kostet viel Geld. Damit Danny und Timo auch morgen noch in den neuesten Ghostbusters-Shirts den beliebtesten Podcast Deutschlands moderieren können, dürft ihr Spectral Radio auch bei Patreon unterstützen. Wenn ihr alle mithilft, können wir darüber hinaus vielleicht sogar die laufenden Hosting- und Produktionskosten decken, die wir bisher freudig selbst zahlen, um euch regelmäßig wunderschöne Unterhaltung für die ganze Familie zu bieten. Denn wir lieben euch. Liebt ihr uns auch und unterstützt uns unter patreon.com/spectralradio. Und denkt stets daran, wir sind immer bereit, euren Worten Glauben zu schenken.